Schönen guten Tag, wir füllen Sie wieder die kleine Lücke, die so klein ist, dass da höchstens eine kleine Tasse Cappuccino reinpasst. Die Lücke zwischen Ballermann und Bachmann, das können wir. Deswegen sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, dem Frohsinns-Podcast, mittlerweile aus drei verschiedenen Städten. Teilweise aus sehr unterschiedlichen Ecken der Welt. Wir sind verteilt auf Gottes schöner Erde und haben trotzdem uns jetzt zusammengefunden, zumindest über die Leitung, um Baywatch Berlin mal wieder stattfinden zu lassen. Darüber freue ich mich sehr. Der Umstand, dass wir so weit auseinandersitzen, uns gegenseitig sozial überhaupt nicht mehr kontrollieren können, daraus folgt, dass ich das erste Mal, und das möchte ich Ihnen einfach erzählen, weil ich finde, Sie haben diese Information verdient, liebe Zuhörer, diesen Podcast in der Unterhose aufnehme. Soweit ist
wirklich?
Es. Wirklich? In einer Unterhose. Es ist nicht, dass ich jetzt das erste Mal eine Unterhose trage, sondern ich hatte schon immer eine an bei Baywatch Berlin.
Ja, diesmal hast du jetzt nur eine Unterhose an.
Ja, es ist sehr warm und ich war gerade noch duschen fürs Gefühl.
Aha. Ja, so, weißt du, Jakob, du hast das nicht mitgekriegt, aber weißt du, warum er duschen war? Der Klaas. Wirklich, es war 4 Minuten vor der Aufzeichnung. Dann sagt er so, es ist ja jetzt noch 4 Minuten bis zur Aufzeichnung. Kann ich noch schnell duschen? Ich lasse auch alles hier stehen und so, die Mikrofone an. Ich gehe noch ganz schnell duschen. Ich stink nämlich wie ein Iltis.
Ach. Und Schmidti, musstest du ihn dann beim Duschen hören?
Nee, Gott sei Dank nicht. Nein. Aber mich hat's auch schwer getroffen, denn ich, während ihr ja alle irgendwie so Halburlaub macht, ne? Also Klaas, der dreht da schön. Und Jakob ist auch schon irgendwie unterwegs in Österreich. Ich sitze hier bei Bummens, bei dem Flodderstar mit der Technik und gucke da in die fahlen Gesichter. Aber ich habe mir das Licht hier runtergedreht. Ich werde es gleich ganz ausmachen, mir ein Bier gönnen und dann freue ich mich auf eine Stunde mit euch.
Naja, das ist ja nämlich die nächste Premiere. Ne? Wir haben es diesmal 21.30 Uhr, wobei einmal haben wir auch schon so spät aufgezeichnet. Das war damals in München. Und jetzt ist es 21:30 und es ist Bierzeit anstelle von Cappuccino-Zeit. Ich will aber nochmal zurück, Klaas, zu deiner Unterhose. Ich brauche das ganze Bild. Ich kann dich ja nicht sehen. Hast du jetzt praktisch nur eine Unterhose an? Und wenn ja, was für eine Unterhose?
Ich habe ein T-Shirt an.
Ja.
Ein schwarzes T-Shirt habe ich an. Es sieht eng an.
Ja.
Unter dem T-Shirt bin ich komplett nackt.
Ja.
Und ich habe eine Unterhose an. Unter der Unterhose bin ich auch komplett nackt.
Unglaublich.
Dann sieht man meine doch stramm Wadeln. Mhm. Und dann habe ich so enge schwarze Socken an. Und unter den Socken habe ich nackte Füße.
Und ist das so eine Unterhose, so wie die unsere Väter getragen haben, oder eine Boxershorts?
Nee, das ist eine eng anliegende schwarze Boxershorts.
Sind die wieder modern? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja, wieso? Das hat doch mit modern nichts zu tun. Ich ziehe die ja normalerweise unter die Hose.
Und kaufst du die selber? Also gehst du in ein Kaufgeschäft? Wie heißen die denn?
Nee, das bestelle ich.
Sagen.
Nein, in ein Kaufgeschäft. Nee. Genau, man geht in ein Kaufgeschäft und man geht in ein Essenrestaurant.
Na, wie heißt denn das?
Man geht in ein Schlafzimmer mit einem Schlafbett drin.
Wie heißt das denn, nicht Supermarkt? Ich habe eine lange Autofahrt damit. Wie hieß das denn? Ein Supermarkt? Nee. Ein Karstadt.
Was denn, in ein Geschäft oder was?
So ein
Karstadt ja schon mal gar nicht mehr. Also Karstadt ist immer so richtig kein Geschäft mehr.
Ja, so ein Großgeschäft halt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das fängt ja gut an.
Ja, du meinst so ein Center.
Genau, und ich will wissen,
du meinst so,
ob
hier
du da selber Unterhosen kaufst.
Plünn-Bruns hieß das bei uns zu Hause. Plünn-Bruns
genau,
hieß
P&C
das in Oldenburg.
Oder so, ne?
Da konnte man hingehen. Ja, wenn man neue Plünnen braucht. Der Plünn ist so ein norddeutsches Wort für Klamotten. Dann ging man zu Plünn-Bruns oder zu Leffers. So ein Mischgeschäft, ne, wo es so alle möglichen Sachen gibt. Nee, da gehe ich natürlich nicht hin. Das bestelle ich im Internet, weil ich mittlerweile auswendig meine Größe kenne, nämlich so mittelgroß.
Bist du so untenrum, so wie Steve Jobs das war? Also immer dieselbe Unterhose.
Ja.
Damit man irgendwie nicht so in Schwulitäten kommt.
Naja,
was zieht man an? Wie kleidet man sich modisch untenrum?
Du wirst als mittlerweile ja auch im Erwachsenenleben angekommener junger Mann. Du bist ja ein junger Mann, ne? Das hörst du ja oft. Und als junger Mann weißt du ja, dass man Boxershorts in Dreierpacks kauft. Und da ist immer, damit die, ich glaube, weil irgendeiner sich ausgedacht hat, er muss jetzt weiße Boxershorts unter die Menschen bringen. Das ist natürlich ein Schildbürgertrick, Leuten weiße Boxershorts zu verkaufen, weil das ist ja, braucht man ja nicht, sowas ist ja dumm. Dann gibt es immer so einen Pack mit einer weißen, einer grauen und einer schwarzen. Das heißt, wenn man jetzt nur schwarze haben will, also wenn du jetzt ein praktisches Dreierpack kaufen, hast du immer gleich diese drei Farben dabei.
Ja. Aber so Cappuccino Lund, eine Frage an dich. Kaufst du dir die Unterhosen auch im Dreierpack?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Nee, nee. Ne?
Nee, aber
die sind einzeln ausgewählt,
aber
beim Herrenschneider.
Auch das nicht. Aber ich muss sagen, dass ich auch immer mehr jetzt von so bunteren Boxershorts auf einfarbige Baumwollboxershorts switche. Das ist jetzt mein neues Ding. Und ich bin auch inzwischen Internetkäufer, reinster Internetkäufer, weil ich noch schwer traumatisiert bin von meinen Jugend- und Kindheitstagen, als mich meine Mutter begleitet hat, um für mich Sachen einzukaufen. Und dann hat sie immer durchs ganze Geschäft meinen Namen geschrien. Und zwar nicht so, wie man es vielleicht machen würde. Jakob, kommst du mal? Sondern sie hat geschrieben, Jakob! Mit dieser Betonung. Jakob, kommst du mal? Guck mal, gefällt dir das? Und hat dann ganz schreckliche Kleidungsstücke durch den ganzen Laden gezeigt. Und ich bin dann rot.
Aus dem L'Oreal-Film.
Ja, war auch so. Und ich bin rot angelaufen, habe mich unendlich geschämt. Und dieses Trauma trage ich heute noch in mir. Einkaufen mit der Mutter. Und deswegen nur Internet.
Ich musste immer so Klamotten tragen, die sehr teuer waren, aber hässlich, also na, hässlich waren sie nicht, aber sie haben nicht das unterstrichen, was ich von mir selber so hielt. Also das Bild, was ich von mir selber hatte, passte nicht so richtig zu den Klamotten, die ich mir anziehen musste. Die hat meine Oma aus Frankfurt immer mitgebracht und es waren Klamotten von der Marke Sigi Kid. Und da waren so aufgesteppte Bären und so waren da drauf, so draufgemalt, so ein orangener Pulli mit so einem ganz niedlichen Bären drauf und die waren richtig teuer. Mhm. Also und diese Pullis haben mir eigentlich nur Ärger eingebracht. Ich habe entweder Ärger bekommen, wenn ich sie verloren habe. Ich habe alles immer ständig verloren als Kind und da habe ich die Pullis
nicht
damit
nur
dann
als Kind
heiß
Klaas,
beim Klettern.
Ne? Wollen wir bei der Wahrheit bleiben?
Ja, auch jetzt. Ich verliere Sachen. Und dann war das so, dann war mir zu heiß beim Bäumeklettern oder was. Dann habe ich den Pulli da irgendwo hingelegt und dann lag der da. Dann bin ich abends mit dem T-Shirt nach Hause gekommen. Meine Mutter hat gesagt, wo ist der Pulli? Es war draußen gerade blaue Stunde, es wurde dunkel. Ich habe gesagt, der ist weg. Dann gab es Ärger und dann bin ich manchmal dann noch so heulend dann noch mal rausgeschickt worden, um den Pulli zu suchen. Also das war ein Problem, wenn dann der teure Pulli weg war. Oder wenn ich dann mal eine Schlägerei angezettelt hatte auf dem Grundschulpausenhof und ich mir dann so cool, um Eindruck zu machen, die Jacke ausgezogen habe, damit der andere Angst kriegt.
Dann gab's dann noch zwei Teddybär-Augen, ja?
Extrem blöd. Ja, zwei so süße Teddybär-Augen, die haben natürlich das letzte bisschen Aggressivität aus meiner Erscheinung genommen.
Wäre das nicht was für Berliner Türsteher? Weißt du, weil die sehen ja teilweise zu angsteinflößend aus, dass die praktisch vom Senat verpflichtet werden, solche Teddybär-Shirts zu tragen, dass man praktisch nicht Angst
von
kriegt.
Von Sigi Kid.
Dass man einfach zwar sieht, die sind
auch. Aber vielleicht gibt es ja jetzt eine neue Marke, nicht Sigi Kid, sondern Sigi Man.
Sigi Man. Und das ist dann so ein, das Sigi auch ein Man, süßer Bär, aber mit so einem Ohrring, einem ganz großen Ohrring und so einem Gesichtstattoo.
Naja, ein großer Bär mit Ohrring, das gibt's ja in Berliner Club häufiger mal, ne? Das ist ja jetzt nichts ganz Neues.
Stimmt, ja.
Also da kann es auch missverstanden werden an der Tür. Ja. Wenn du da im Matrix an der Tür stehst, ich weiß nicht, ob du dir damit nur Freunde machst. Ob das deeskalierend wirkt, bin ich mir unsicher.
Ich suche den mit dem großen Bär mit dem Ohrring.
Ja, der ist im Berg. Der steht da hinten in dieser dunklen Ecke. Ja. Der ist ein Berghain, ja. Ah, das ist schön, wenn man den dann sucht. Ne? Ist übrigens auch ein toller Sport. Also wenn ihr im Berghain mal, da gibt es ja so ein paar Räume, wenn man da mal hingeht, da macht man die Tür auf und es ist ganz dunkel da drin. Man weiß auch gar nicht, was da los ist. Und da läuft auch, also ist jetzt nicht da die tolle Lichtshow, die Lasershow von draußen, die ist da gar nicht drin. Also die haben da richtig an Lampen gespart. Und da kann man einfach mal die Tür aufmachen und einfach so reinrufen. Papa, 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 ich soll dich holen.
Ja.
Klaas, ich lache jetzt da aus zwei Gründen, muss ich ehrlich zugeben.
Na?
Weil den Witz, den haben wir natürlich schon öfter mal gehört.
Ja, der ist natürlich.
Weil du den, und das finde ich ja super, du hast ja so ein Programm, mit dem du dein Warm-up füllst vor der Sendung und eigentlich schon bei Halligalli, bei allen großen Shows.
Habe ich aber lange nicht mehr gemacht, deswegen dachte ich, es wäre mal wieder erlaubt und ich dachte, du hast so viel.
Das war ja ein Service an die Zuschauer einfach.
Nein, ich dachte, du hättest so viel Showprofessionalität, ja. So viel Zirkuspferd in dir, dass du jetzt einfach hier souverän mitlachst.
Ja.
Und mir natürlich jetzt nicht hier den Zaubertrick hier, also mir einfach das Tuch vom Zylinder ziehst hier und sagst, ah, da ist
ja
das Häschen.
Ja, aber ich glaube, jeder unserer Hörer war schon mal in einer Show von uns, wo du den Witz gemacht hast.
Du stellst dir Deutschland zu klein vor.
Glaube ich auch, Schmidti, das glaube ich auch.
Ja,
das
sind 83 Millionen Leute.
Dann tut's mir leid. Ich habe so ein bisschen Delay gehabt im Lachen und dachte, wir wären eh ertappt gewesen. Und deswegen also habe ich gedacht, jetzt muss ich das mal aufklären, warum wir uns nicht so weggeschmissen haben, wie das der Witz verdient gehabt hätte.
Ja, du, aber das ist ja häufiger mal so, dass ich das Gefühl habe, ich werfe hier manchmal so eine Handvoll Diamanten hin und ihr alle denkt, da ist ein Glas zersprungen. Ja? Ist ja häufiger mal so, ne?
Ah. Ja, sorry, ich bin noch nicht ganz da. Ich bin auch noch nicht richtig drin. Ihr habt es vielleicht gemerkt. So, ihr habt so ein Zwiegespräch und ich höre dazu und ich dämmere so weg, weil zum einen, weil ich es mit dem Licht ein bisschen übertrieben habe hier, das so ein bisschen gemütlich machen.
Ja, es ist sehr schummerig, ja.
Ja, sehr, sehr schummerig. Und zum anderen, ich bin wirklich richtig auch von der Couch losgerissen worden. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, wir zeichnen auf so gefühlt mitten in der Nacht, 21.30 Uhr und das ist so mitten im Abend. Also du sagst nicht, ich komme heute spät heim. Oder ich muss ganz spät nochmal los und vorher habe ich noch einen schönen Abend gehabt. Sondern gerade so auf die Couch fallen lassen, muss man schon wieder aufstehen. Und das, damit komme ich gerade noch
nicht klar. Wobei kundige Hörer also jetzt
kann man es aber auch nicht so richtig recht machen.
Wollte ich nämlich auch gerade sagen, Klaas, dass kundige Hörer zu spätestens jetzt feststellen müssen, dass man Schmidt nicht recht machen kann. Denn wir fassen mal zusammen. Früh morgens, also alles vor 10, passt dem Herrn nicht. Da ist er maulfaul. Da sagt er sowas
das
so nach einer Stunde.
Auch
jetzt
noch
melde ich mich hier erstmal. Ich bin jetzt erst richtig wach. Dann irgendwie Mittagszeit passt auch nicht so richtig, weil da muss ja gearbeitet werden. Und dann heißt es jetzt hier seit Wochen, wir müssen mal abends aufzeichnen. Da werde ich zum Gottschalk. Und jetzt das.
Ja, also ich bin ja froh, dass du ein Mensch geblieben bist. Also worauf ich jetzt gar keinen Bock hätte, wäre so eine professionelle, hochgepeterte Fröhlichkeit, mit der wir uns dann weißt du, so eine unpersönliche Fröhlichkeit, wie so ein gut gelaunter Barchef oder so.
Um Gottes Willen.
Da habe ich so überhaupt keine Lust zu. Das macht mich manchmal wahnsinnig. Ich bin jetzt ja länger schon in Hotels. Das ist jetzt hier nicht ganz so, die sind eigentlich alle sehr normal und nett hier so. Aber man kennt das ja, ne? Dass man so das Gefühl hat, so ähnlich wie ich gerade meinen Gag da zum 100. Mal angebracht hat, aber ich finde, das ist ja auch irgendwie ein bisschen mein Beruf, ne? Wenn jetzt da nicht irgendwie so hier der Magier mit der Maske kommt und meine Zaubertricks erklärt, dann wäre das ja trotzdem hier ganz gut durchgerutscht. Aber so ein Barchef.
Es tut mir so leid. Es war höchst unprofessionell von mir.
Aber ihr kennt das. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Es ist schon vergeben und vergessen, Tommy. Das ist aber, man kennt das ja so aus dem Urlaub, wenn dann so Ingrid und Günther zum 100. Mal nach Maspalomas fahren. Und dann immer sagen, da ist der Costa, der freut sich schon auf uns. Ne? Den sehen wir immer, der freut sich immer so wahnsinnig, wenn wir kommen. Dann sagt er immer, hallo, buonasera oder ne, buenos dias, da seid ihr wieder, Ingrid und Günther, toll und so. Und dann weiß der immer noch, was wir essen wollen. Und dann gibt er uns immer denselben Tisch. Und die haben wirklich das Gefühl, Costa macht nichts anderes, als das ganze Jahr sehnsüchtig darauf zu warten, bis endlich der Kondor landet, damit Ingrid und Günther ausgespuckt werden, um dann 2 Wochen bei ihm abends da Rotwein zu trinken. Natürlich macht er das mit 500 Leuten und ich durchschaue diese professionelle Fröhlichkeit. Ich finde sie okay, aber mir ist sie nicht lieb.
Ja, ich bewundere ja auch so Leute. Also unser Kollege Basti, der ist zum Beispiel so, der ist gefühlt, kennt er jeden Wettanbieter Neuköllns, der kennt jeden Shopbetreiber, jeden Kioskbetreiber, jeden Späti-Betreiber per Namen und der lädt dann die Leute auch teilweise, die ihm das Bier abends verkaufen, in unsere Shows ein und all das kommt vor. Und sowas bin ich ja überhaupt nicht so. Also ich gehe da so inkognito durchs Leben. Und durch diese Piñata-Nummer, wo ich dem Kiosk so ein bisschen Unterstützung gegeben habe in meinem bescheidenen Rahmen.
Ja, schön.
War der auf einmal so richtig? Also wir waren so Buddies. Wir kamen rein, der hat gestrahlt, wenn er mich gesehen hat. Der hat meine Mutter, die hat auch eine Piñata, die ist da hingefahren, hat
deine
eine
Mutter?
Piñata gekauft, als sie mich hier in Berlin gesucht hat. Und meine Mutter. Und sie hat gesagt, sie wurde in ihrem Leben noch nie so hofiert wie im City-Kiosk in Berlin.
War das so, als wenn man für die Queen das Harrods zumacht?
Minimum.
Wirklich. Also die konnten es gar nicht fassen. Die echte Mutti vom Schmitti war da und hat eine Piñata gekauft. Es gab
ich schließe den Laden ab. Normalerweise hat man ja wirklich Angst, wenn man in Späti kommt und der Typ schließt erstmal ab. Da würde ich als alleineinkaufende Frau erstmal denken, uiuiui. Ne? Aber es ist in dem Fall wirklich ein Akt der Gastfreundlichkeit, dass er sagt, hier ist jetzt Mama Mechthild, die kommt jetzt hier rein und da wird jetzt einfach abgeschlossen, weil sie soll nicht gestört werden von so irgendwie Besoffenen, die reinkommen und sagen, hast du noch OCB?
Das echte Berlin soll draußen bleiben.
Sie soll in Ruhe ihre Piñata jetzt aussuchen, nicht gestört werden.
Du musst
werden.
Ja auch auswählen, ne?
Du musst eigentlich
die
auch.
Piñata findet dich.
Du musst es eigentlich, hättest du mitkommen müssen, wie früher, wenn Michael Jackson alleine in so einem Kinderspielzeuggeschäft war mit seinen Kindern. Und dann hättest du eigentlich als Kind von Mechthild, hättest du dir so eine Spider-Man-Maske aufsetzen müssen, damit die Paparazzi dich nicht abschießen kann.
Stimmt.
Ja, man kennt doch die Bilder.
Das habe ich verpasst, aber was ich sagen wollte, ist, da hatte ich erstmal so einen Moment, wo ich mit jemandem so gebondet habe. Und da war ich richtig, richtig stolz drauf. Das fand ich richtig gut. Nur leider bin ich ja 2 Tage später umgezogen. Und deswegen bin ich jetzt wieder anonym, allein Ja. In meinem Garten.
Das ist so wie am vorletzten Tag des Urlaubes so den coolsten Typen kennenzulernen und dann zu denken, ach, hätte ich dich mal vor 2 Wochen kennengelernt, das war richtig langweilig.
Aber was wir hier schon feststellen, ist, es gibt Leute, bei denen ist man gerne so eine Art gegrüßter Stammkunde und dann gibt es Leute, da ist man froh, dass man anonym ist, oder? Also ich meine, wenn man sich vorstellt, im Späti ist es eigentlich cool, ich finde auch in so einer Kneipe um die Ecke ist es eigentlich geil, wenn der dir schon irgendwie so dein Herrengedeck hinstellt oder irgendwie morgens so ein Espresso oder so, das fände ich cool. Aber es gibt auch Läden, da will man nicht gern so gegrüßt werden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle...
In welchem Laden kriegst du denn einen Schnaps hingestellt, wenn du reinkommst? Ja,
leider nirgendwo.
Hast du da mehrere Anlaufstellen?
Nee, leider nirgendwo. Aber es ist mein großer Traum. Es gibt teilweise Läden, da gehe ich nur hin bis zu dem Tag, wo das passiert, um das zu genießen. Aber es passiert viel zu selten.
Also was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, man kommt in so einen Späti und dann geht der selber zum Kühlschrank, nimmt so eine Dose Jim Beam Cola raus, macht die sofort vor mir auf, stellt dir auf den Tresen und sagt, komm,
ja, erst das hier. Aber ich glaube nämlich, eigentlich ist der Späti doch der falsche Ort, wo man diese Nähe hat, weil eigentlich ist doch der Späti, also dieser Spätkauf im Kiosk, doch das, wo man so richtig völlig versifft, sonntags verkatert, sich runterschleppt, in der vollgepissten Jogginghose und doch eigentlich alles andere will, als individualisiert werden. Deswegen ist das eigentlich falsch. Also am Späti sollte nicht der Typ sein, der einen über alles liebt und mehr über einen weiß, als er einem lieb ist. Also da muss man aufpassen, finde ich.
Ja, naja. Ich habe... Das ist wirklich, darf ich jetzt endlich das Thema Wendler anbringen? Ich habe es schon angekündigt. Oder
das kam jetzt sehr, sehr hart.
Das kam mir hart, aber es hat damit was zu tun.
Aber kannst du nicht irgendwie so warten, bis das Thema so ungefähr in die Richtung kommt, dass man jetzt nicht so wirklich das Gefühl hat,
halt's
Maul,
Wendler. Ich tapse hier von einer Stelle auf die andere. Ich tapse so, als müsste ich aufs Klo. So, ich bin so aufgeregt, weil ich endlich darüber reden will.
Na nun, dann schieß mal los.
Darf ich? Okay. Ja. Ich hab mir die Wendler-Doku angeguckt, die läuft auf TV Now und die heißt Der Wendler geht jetzt heiraten oder sowas. Mhm. Ja. Also habt ihr vielleicht auch mal reingeguckt?
Nee, leider noch nicht.
Nee.
Ich garantiere euch, es ist ein Fest, für das ich nicht genug Werbung machen kann. Es ist eigentlich eine richtig beschissene, hingekackte Doku, wie Heiratsvorbereitung von Wendler und seiner Laura ablaufen. Mhm. Und aber es erfüllt einen so mit Stolz, weil so ein bisschen handwerkliche Fehler gemacht werden so in der Dokumentation und die beiden natürlich sehr, sehr gut sind. Beispiel, Jakob, es ist ein Fest. Mir tut's richtig weh, dass du nicht neben mir sitzt und mir ins Gesicht gucken kannst, während ich dir davon berichte, wie der Wendler den Heiratsantrag für seine Laura gemacht hat.
Nein, ich weiß ja nichts bisher.
Ja, es ist herrlich. Also, warte mal, ich muss Musik anmachen. Ah, geil. Also der Wendler kam, während Laura bei Let's Dance mitgemacht hat, war er auch hier in Deutschland und hat dann in Köln in so einem Hotel gehaust und war eigentlich nur dazu da, die Laura zum Training zu fahren und wieder abzuholen. Ja. Und das hat er auch eines Tages gemacht und dann hat er gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt gibt's den Heiratsantrag. Und weil er ja auch ein kleines bisschen faul ist, lässt er so die Hauptsachen, alles das Hotel arrangieren. Und er hat eine große Suite in diesem Hotel, die ist wirklich mehrere Zimmer, gefühlt kannst du da 100 Meter durchlaufen und die mündet auf einer Terrasse. Und genau das war im Endeffekt sein Problem, nämlich folgendes. Er hat ein paar Rosen gekauft, in den Blumenladen gegangen, hat sich so 100 Rosen eingesteckt, ist da hingefahren, so ein paar rote Herzluftballons etc. Das Hotel hat das Zimmer auch noch ein bisschen romantisch aufgemotzt und der Heiratsantrag sollte auf dieser Terrasse stattfinden, auf der Dachterrasse, mit Blick auf den Dom und gefühlt so auf 3-4 Kläranlagen. Also
schon
es war
mal
kein
falsch. Also in Köln ist schon mal falsch für einen Antrag.
Ja, aber irgendwo war der Dom noch zu sehen und es war auch helligster
also
Tag.
Letztendlich alle Städte, die der Krieg so hart getroffen hat, da sollte man keine Heiratsanträge machen.
Schreibt mit, liebe HörerInnen.
Ja, vor allem sollte man es nicht tagsüber machen. Aber wahrscheinlich hatte das Doku-Team nur tagsüber Zeit. Und deswegen war es halt hell, aber so ein bisschen regnerische Stimmung. Und auf die Dachterrasse
14 Grad, Nieselregen, es lag Liebe in der Luft.
Genau, da lag Liebe in der Luft. So, und da hat er da gesagt, dass das was ganz Besonderes ist und die Frau ja Wert drauf legt. So. Da hat er sie vom Training abgeholt. Und bitte schaut euch die Folge 1 an. Ihr seht das. Sie kommt aus dem Van rausgestiegen vom Hotel. Und da muss irgendwas passiert sein. Denn schlagartig von einem Schnitt auf den nächsten hat Laura ganz, ganz miese Laune. Die ist so richtig, die möchte heulen oder kotzen, man weiß es nicht. Die ist so richtig angepisst, wortkarg. Und dann muss Michael Wendler aber die zuvor mit dem Drehteam wahrscheinlich verabredete Story erzählen, dass die Laura ja gar nichts ahnt, dass sie denkt, es geht jetzt ein Gespräch über ein neues Produkt, für das sie Werbung machen soll. Da gibt's jetzt noch ein Geschäftsessen. Und man sieht so richtig, dass Laura natürlich die Story kannte und überhaupt keinen Bock hat auf das, was jetzt da folgt. Und da war ich schon so richtig aufgeregt, habe mich auch aufrecht hingesetzt.
Meinst du, die wusste so gar nicht, dass da jetzt gedreht werden soll und war deswegen schon angepisst?
Ja, ich enthalte mich. Aber man hätte das Gefühl bekommen können, dass sie eventuell wusste, dass sie sich jetzt gleich zum Clown machen muss auf irgendeine Art.
Ach, die ganze Nummer meinst du?
Ja, okay. Ich glaube, die ganze Nummer hat sie gewusst und die war.
Ja, so. Das war ja, sag mal so, da muss man jetzt ja auch nicht Nostradamus sein, um vorauszusehen, dass da wohl noch ein paar peinliche Momente folgen werden, wenn man da jetzt so zusammen weiter diesen Weg geht. Ne?
Ja, dieser Weg. Ich habe ja angedeutet, das ist das Problem gewesen. Und zwar, die haben halt wahrscheinlich der Laura gesagt, so, jetzt geht's hier bitte rein. Und das Problem, das Michael Wendler hatte, sobald die Hoteltür aufging, hast du den ganzen Plan durchschaut. Weil da lagen die Rosen auf dem Bett, da waren diese Luftballons. Also du hast die Tür aufgemacht, konntest sagen, Heiratsantrag. Und sie war null in der Laune. Sie hatte so überhaupt gar keinen Bock.
Aber es waren noch 10 Meter zur Terrasse.
Nein, es waren noch 100 Meter zur Terrasse, die überbrückt werden mussten. Und dann hat das Doku-Team hat so versteckte Kameras überall aufgestellt, um diesen Weg zu covern. Und sie hatte halt richtig miese Laune. Und ich hab mir vorhin die Mühe gemacht, das nochmal aufzuschreiben. Ich habe eine Niederschrift, wie dieser Weg zur Terrasse abgelaufen ist, in der Laura nicht weiß.
Chronist der Schande, Thomas Schmidt.
Sie wusste einfach nicht, wie sie jetzt reagieren soll, weil natürlich war das keine Überraschung mehr. Aber aus dramaturgischen Gründen musste sie jetzt noch eine halbe Stunde da Überraschung spielen, bevor sie auf der Terrasse landet. Das war so ein bisschen das Problem und da sind ihr nicht die richtigen Worte eingefallen und sie hat sich ein bisschen im Ton vergriffen. Denn ihr müsst euch das ganz vorstellen, völlig genervt. Es klang wirklich so, folgender Wortlaut. Sie betritt das Hotelzimmer und sagt, mein Gott, warum so viel Überraschung? Also warum? Oh mein Gott. Nervöser Schluck auf. Hä? Warum? Oh mein Gott. Hä? Warum? Was war das denn? Was? Wo sind die denn? Das waren genau die Worte, mit denen sie an der Seite von Michael Wendler durch dieses Hotelzimmer an den Rosen vorbeigewandelt ist. Und mehr ist ihr nicht eingefallen. Und es war sogar, es gibt so einen Schnitt, sie sagt einmal dieses, hä? Warum? Das hört man wortgleich zweimal. Das müssen sie ihr nachträglich im Schnitt nochmal in den Mund gelegt haben, weil sie nichts gesagt hat.
Was bedeutet das? Was bedeutet das?
Exakt das. Die haben einfach das Audio-File gedoppelt und haben das an einer anderen Stelle nochmal drüber gelegt. Hört es euch an, es ist exakt dasselbe. Ist ja nicht schlimm, ist ja Handwerk. Weil einfach man hat es der Dame halt auch schwer gemacht. Sie musste da eine halbe Stunde eine Überraschung spielen, ohne die Laune zu haben und ohne, dass es eine Überraschung war. Nein, und weshalb kam ich jetzt auf die Sache? Das war nämlich in der zweiten Folge oder in der dritten geht Michael Wendler zur Nasen-OP.
Ach.
Weil er hat eine schiefe Nasenscheidewand. Oh. Und bei der Gelegenheit, wenn er schon mal unter Messer liegt, kann er die ja komplett neu machen. Natürlich, aber er hat ja kaum noch Luft gekriegt. So, und da dachte ich mir, der zeigt halt diese ganze OP, wie er in der Vollnarkose ist. Der wird vom Arzt geweckt aus der Narkose und der spricht da, weil die ganzen Verbände in der Nase sind, spricht er wie Captain Blaubeer. Der wird gefragt vom Arzt, na Michael, was hast du denn geträumt? War's schön? Und er meinte, ja, war schön. Was haben Sie denn geträumt, Herr Wendler?
Naja, ich war auf Konzerten, das war mega geil. Hab alle Hits gespielt.
So, und er ist so in einem Delirium, hat die Augen nicht auf, sieht aus wie der Allerletzte. Und er sieht wirklich so richtig verballert aus. Und da habe ich mich gefragt, das sind die Grenzen, wenn man so populär ist, wenn man jetzt ein Promi ist, wie Klaas auch.
Ja, zieh mich doch nicht mit rein da.
Ich zieh dich
nicht
rein.
Du würdest doch jetzt auch nicht sagen, so ein Promi wie Steffen Seibert. Würdest du jetzt ja auch nicht sagen. Aber ich bin da wieder gut genug, um da mit dem verglichen zu werden.
Nein, wenn ich dir erkläre, worum es geht. Ich merk nur, dass man niemals mit einem Promi tauschen will, wenn man irgendein Problem hat, wo man jetzt nicht so, wie soll man sagen, die Würde behält. Also bei einem Arzt, wo man so vielleicht mal den Popo rausstrecken muss oder so. Da ist es doch ultra peinlich. Ja. Also ist ja so schon peinlich, man traut sich kaum hin.
Ja.
Aber wenn man dann noch bekannt ist und der im Grunde vorher noch mit seiner Sprechstundenhilfe irgendwie gesagt hat, das ist der Klaas aus dem Fernsehen und dann ziehen Sie mal die Vorhaut zurück. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Also da möchte ich keinen...
Und dem wurde die Nase gemacht, das, ne?
Aber weißt du, was ich nicht mag? Dass man so kurz bevor es so richtig unwürdig wird, setzt du, also praktisch dann ist so der Wendler vorbei ist, entlassen kann nach Hause gehen, ne? Hat seine Story hier gehabt. So, und kurz bevor es so richtig eklig wird, wird so in den Kopf der Leute, werde ich da reingesetzt. Das finde ich irgendwie unfair. So, ich sitze hier, höre mir das alles an und so und kurz und denke, ach, witzig. Und kurz vor Schluss hat nichts gemacht. Ne? Heißt es irgendwie, wie das ist, wenn ich beim Arzt, wenn der mir da irgendwie mit der Lampe irgendwo reinleuchtet.
Aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie sowas abläuft.
Fragen an den Prominenten.
Bitte, Jakob, weil ich glaube, wir hätten dieselbe Fragen gehabt.
Nee, ich glaube nicht. Ich schließe später an, Schmidti. Mach du mal.
Nee, das wäre im Grunde meine Frage. Ist dir das so noch peinlich oder abstrahiert man das irgendwann so, dass man sich diese Gedanken nicht mehr macht? Also ist dir, kannst du das abschalten, dass die dich vielleicht kennen, dass die irgendwie ein Bild von dir haben im Fernsehen und das jetzt vielleicht zerstört wird dadurch, dass du da... das Opfer auf der Schlachtbank liest.
Nö, das ist mir wirklich egal. Also mir persönlich ist das egal, Wenn, das ist mir nicht peinlich, weil ich mir denke, das ist ja so sein Job. Aber das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch meine Sozialisierung, weil meine Mutter war Krankenschwester und so. Und dadurch gibt es dieses Schamhafte da irgendwie nicht. Also ist ja auch ganz gut. Oder auch wenn du selber Zivildienstleister warst, geht's ja auch viel darum, jetzt als derjenige, ich jetzt nicht als Arzt, sondern als jemand, der auch intime Sachen an Leuten vornimmt und so, und man weiß ja, die schämen sich, ne? Jetzt ganz normale Leute, ne? Da geht's ja viel darum, denen die Scham im Vorhinein schon zu nehmen und mit möglichst großer Normalität an die heranzutreten, also die Normalität, die es ja auch wirklich ist, dass man also gar nicht Platz lässt für Schamgefühle, und das ist ja das Würdigste, wie man sich den Menschen nähern kann, und dadurch weiß ich ja, wie es ist aus der anderen Sicht und wie man das wirklich sieht, und deswegen schäme ich mich vor Ärzten zum Beispiel, würde ich nie. Mache ich alles. Und ich meine, wenn man 36 ist, dann hat man auch irgendwie schon alles mal hinter sich. Und ich finde, es gibt ja so Leute, die dann gerade bei irgendwie unangenehmen oder pikanten Problemchen dann doch nicht zum Arzt gehen. Oder ich weiß es nicht, dann nicht im richtigen Alter dann zur Darmspiegelung gehen, obwohl es dringend notwendig ist und dann sonst was bekommen. Ne? Kann ja sein. Da wäre ich immer absolut sofort alles machen, und da bin ich überhaupt nicht genannt. Aber das liegt eben auch daran. Ja, aber das liegt auch daran, dass da sehr offen gesprochen wurde zu Hause.
Da sind Schmiede nicht das komplette Gegenteil.
Ja, aber auch das ist so ein bisschen diese Mentalität auch. Es wurde immer über alles geredet. Es gab keine ekligen oder Tabuthemen. Scheiße, Pipi, Kaka. Es wurde alles besprochen. Es gibt das geflügelte Wort zu Hause. Scheiß mir auf den Teller, ich esse drumherum. So, das ist so.
Ist das jetzt wieder der Folgentitel?
Ja, aber das ist so ein bisschen die Mentalität, mit der man also am Küchentisch auch Sachen besprechen kann, wo man jetzt in anderen Familien sagen müssen, Moment, kann ich kurz noch den Blumenkohl? Danke
aber
sehr.
Ich fürchte, es ist nicht Sache der Erziehung, weil meine Mutter hat auch 25 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und die ist ja ähnlich wenig zimperlich, so. Und trotzdem, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich Angst. Also ich schäme mich so richtig für all diese Verbautheiten, die man so
was
hat.
Was denn Verbautheiten? Was meinst du denn?
Immer so, da zieht man dann so das Hemd aus und dann will man sich fast schon dafür entschuldigen, dass der Rücken krumm ist und dies und das und der Ding gleich geht zur Notschlachtung.
Ach Junge.
Ja, weißt du, ich komme hier nie wieder raus. Das ist, aber ist einem so richtig so, es tut mir leid, dass dieses unfertige Modell Schmidt hier Ihnen jetzt hier präsentiert wird. So das ist mein Gefühl. Dabei.
Also ganz ehrlich, ich sehe dich ja, ich habe dich jetzt noch nicht so, also noch so ganz nackt habe ich dich zum Beispiel noch nie gesehen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, irgendwie so, weil ich dich ja so...
hör auf, dir das vorzustellen, das macht man nicht.
Ich habe mir das doch schon mal vorgestellt in meinem
Warum?
Leben.
Warum? Hör auf! Erinnerung, lass das!
Ja, weil das ganz normal ist.
Ich will vor deine Vorstellung ein Handtuch machen. Hör auf, dich uns nackt vorzustellen. Die machen jetzt so ein ganz großes Handtuch um deine Vorstellung drumherum.
Ist doch nicht schlimm.
Lass mich! Hör auf, dich dahin vorzustellen. Lass mein Pimmel!
Ich will ja nur sagen, dass ich jetzt euch, also da gibt's doch nichts jetzt, wo man sich so schämen muss. Ihr habt doch alles da, wo es hingehört, oder nehme ich mal an.
Oder? Wie kommen wir aus diesem Gespräch? Gibt es denn da jetzt nicht mal so einen ganz scharfen Themenwechsel?
Thomas wollte
so,
das
so, der Wendler. Der Wendler war peinlich.
Nee. Also ich will das jetzt mal einmal zu Ende besprechen. Also, was ist, weil ganz ehrlich, ich finde, das hat einen Aufklärer. Nein, das ist, das, jetzt kommen wir in so einen vorbildlichen Bereich. Weil ich finde tatsächlich, es ist ganz blöd ist, wenn Leute aus Scham Arztbesuche vor sich herschieben, weil sie irgendwie genannt sind oder aus falsch verstandener Zurückhaltung dann irgendwas groß werden lassen. Ob das jetzt nun, jeder kennt das, ne? Man hat irgendwie einen Zahn, um den man sich nicht kümmert, das macht man meist nicht aus Scham, sondern aus Bequemlichkeit und irgendwann macht's kabumm und dann tut er so weh, dass man zum Notzahnarzt fährt. Das ist mir auch schon passiert. Aber es gibt ja auch andere Krankheiten, wo man dann denkt, man wäre da irgendwie schuld dran, dass man so und so ist. Und dann geht man da nicht hin, weil man, was denkt man denn dann, dass der Arzt dann, man zieht da sein T-Shirt aus und der Arzt bricht vor Lachen hinter seinem Schreibtisch zusammen und sagt, also sowas habe ich ja noch nie gesehen, dass sie sich hierher trauen. Also mir ist egal, ja ihr Problem, mal. Ist mir völlig egal. Und reißt das Tür auf zum Wartezimmer und sagt, kommt mal alle rein, wie der aussieht. Also was denkt man denn, was da passiert? Das kann ja gar nicht passieren. Was glaubt ihr denn, dass der so sich sein Lachen nicht verkneifen kann?
Nein, der wird schon Schlimmeres gesehen haben in seinem Leben und selbst das wird ihn nicht mehr geschockt haben. Und das ist mir völlig bewusst. Aber dieser Stress, den man da, man steht da so hilflos. Man hat keine Kontrolle. Ja. Und ich mag es nicht, keine Kontrolle zu haben. Dass man dem ausgeliefert ist, auch dem Urteil. Ich interpretiere da Sachen rein, die nie gesagt wurden. Der guckt mich an und ich denke, oh, Krebs. Oh, Minimum AIDS. Ja, also so irgendwie, und das ist eine Stresssituation verbunden mit, ich kann nichts tun. Ich stehe da im schlimmsten Fall in der Unterhose und lass mich angucken. Brauche ich nicht.
Also
das ist irgendwie so, das ist was, was ich einfach nicht jede Woche brauche.
Wart ihr eigentlich bei der Musterung?
Ja.
Ja.
Horror. Weil ich meine, alles, was du ja gerade sagst, ist ja die Musterung in der wahrsten Sinne des Wortes Nussschale, weil da passiert das ja wirklich, also da kommst du ja hin, um deinen Körper zu präsentieren und die gucken, was du für ein Modell bist. Was
für eine Kampfmaschine in dir steckt.
Genau, was in Gottes großen Garten ihnen jetzt da praktisch vor die Tür gesetzt wurde, aus Gottes großem Garten. Was für ein Typ Mensch, ein dürrer, kleiner, ein dicker, großer und jetzt musst du dich ja da auch ausziehen und das wissen ja viele Hörer gar nicht mehr, dass es ja mal eine Wehrpflicht gab und da musste man eben zur Musterung und da wurde der ganze Körper und auch der Geist auf Herz und Nieren getestet und ich werde mich nie...
Der wird auch benotet.
Ist richtig,
der
genau.
Der wird auch benotet.
T1, T2, T3 und ich werde nie den Moment vergessen tatsächlich, wie... Es war, glaube ich, sogar eine Ärztin, die meine Hoden in der Hand hatte und ich dann dreimal husten musste, um zu gucken, ob da, also nicht ich, sondern sie, ein Leistenbruch vorliegt. Also das war ein Teil dieses Prozederes. Und da haben wir schon unter Jungs wochenlang drüber geredet, über diesen grauenhaften Moment. Und was soll ich sagen? Ich fand den auch genauso schrecklich, muss ich wirklich sagen. Also dieses, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Lupe genommen werden, Horror.
Ich weiß auch, bei der Musterung hatte ich einen älteren Arzt. Und das war ja eigentlich, hatte ich so durchgeatmet, ach, ein älterer Arzt, ist mir alles egal. So, der kann an mir rumfummeln, wie er will. Aber der hat eben wirklich, gut, ich war dann drin, hab mich gerade freigemacht so und wurde entspannt und dann kamen zwei, ich tippe nicht mal 18-jährige Arzthelferinnen rein, die das Ganze notiert haben. Und wenn man, also heutzutage hätte ich damit auch, fände ich auch nicht so cool, aber wenn du ein 18-Jähriger bist, der da gerade komplett nackt steht und der ältere Arzt hält deine Eier, dann willst du nicht, dass zwei gleichaltrige Frauen daneben stehen mit einem Klemmbrett und die Noten abnehmen.
Also für mich klingt das alles, wenn ich mir das so vorstelle, diese Geschichten, die ihr erzählt und auch wenn ich mich an meine eigene Geschichte erinnere, klingt das für mich alles irgendwie auch so ein bisschen witzig, weil das ist so die Szenen, die ich vor Augen habe, ist eigentlich für mich wie so ein Detlef Book Coming-of-Age-Film, wo so einer irgendwie ins Leben entlassen wird und dann da erstmal durch muss. Und dann sitzt der da so, ich weiß genau, wie die Kameraeinstellungen sind, wie einer in so einer piefigen Kaserne da rumsitzt.
Ja, stimmt, ich sehe es auch vor mir.
Im Kreiswehrersatzamt, so hieß das ja.
Genau.
Und bei mir war eigentlich der Moment, es gab einen super witzigen Moment, an den ich mich immer noch erinnere. Da gab es ja verschiedene Stationen. Das heißt, da musste man sich irgendwie anmelden, muss sagen, hallo, da bin ich jetzt. Und so, man kriegt es ja zugeteilt. Es ist ja Pflicht, dahin zu gehen. Wenn du da nicht hingehst, kommen irgendwann die Feldjäger und holen dich. Ne? Das heißt, du sitzt dann da, meldest dich an, kommst da in so einen Warteraum und dann gibt es verschiedene kleine Zimmer. Einmal gibt es da den Hodenraum da. Dann gibt es irgendwelche, wo du dann noch
Lars auf Umlauf, bitte ins Hodenzimmer.
Genau.
Ist das Militärsprache?
Ja, genau. Eindeutig, ja.
Ja, genau. Und dann gibt's da verschiedene Sehtests und was man da alles so machen muss, weiß ich jetzt nicht mehr, ne? Auf jeden Fall Zur besseren Orientierung, haben sie so getan, gab es praktisch einen bereits Wehrpflichtigen, dessen Grundwehrdienst wahrscheinlich, also so diese Grundausbildung war weg und seinen Wehrdienst hat er nun im Kreiswehrersatzamt abgeleistet und war dafür zuständig. Jetzt, der eignete sich vermutlich nicht so für an der Front stehen und mit Maschinengewehr rumballern, weil er dann doch eher, sagen wir mal, ja, anderer Natur war. Und der hatte praktisch das menschliche Schild gespielt und hat dann immer die Leute von einer Station zur anderen gebracht. Und seine übergeordnete heimliche Aufgabe war, subtil auf die Kandidaten einzuwirken, vielleicht doch noch zum Bund zu gehen und nicht zu verweigern. Und der lief nämlich neben mir her. Und ich weiß, dass der so eine 90er Jahre Disco-Frisur eigentlich hatte, weißt du, die man sich am Wochenende mit viel Gel so hochstellt und an den Seiten ist abrasiert. Aber er hatte sich das wohl unter der Woche nicht so viel Mühe gemacht. Und dann hing das alles so über diese abrasierten Seiten, hing das so eklig runter. Und dann hatte er so einen Tarnanzug an und schlurfte so und lief so ein bisschen wie Goofy mit so einem leicht nach vorne gesenkten Kopf und wackelte so beim Laufen, ne, mit jedem Schritt. Und hatte so ein bisschen so, sagen wir mal, einen einfachen Gesichtsausdruck. Also dieses berühmte doof aus der Wäsche gucken, das konnte der. Und der lief dann so neben mir her und sagte dann, ja, und du, willst nicht zum Bund? Und ich dachte wirklich, wenn ich mein ganzes Leben lang immer davon geträumt hätte und gestern noch Top Gun geguckt hätte und gedacht hätte, das ist mein Ding, ich will Panzergrenadier werden oder Bergjäger oder sonst was. Spätestens an diesem Zeitpunkt, wo ich diesen armen Tropf da gesehen hätte, hätte ich es mir nochmal anders überlegt. Wenn gesagt hätte, also wenn ich dann mit jemandem, auch diese ganze Kultur, also ich wäre da auch sofort unangenehm aufgefallen beim Bund. Ich wäre da, hätte wahrscheinlich eine Beschwerde nachdem, ich hätte mir mein iPad unter den Arm klemmen können, um die nächste Beschwerde zu schreiben. Wenn mich da wieder einer nicht den Regeln konform irgendwie behandelt hat oder so. Du musst ja die dümmsten Sachen machen. Da ist zum Beispiel deine Stube, ist mit, sagen wir mal, da schlafen 6 Leute. Dann muss einer immer Meldung machen vor dem nächsthöheren, ne? Der dann der Stubenbeauftragte, da weiß ich nicht, wie der heißt. Und dann muss man sagen, also alle legen sich ins Bett und haben dann da mit dem Lineal da ihre zurechtgerückte Decke und liegen da so und gucken so an die Decke wie bei Full Metal Jacket. Und dann muss ein Dovi, muss dann auf den Flur gehen und vor seinem nächstgrößeren Chef dann sagen, die Stube ist gelüftet und gesäubert, Stube mit 6 Mann belegt, 5 Mann in den Betten. Ja sicher, einer steht ja hier gerade vor Ihnen und macht diese blöde Meldung. Also wie dumm kann es sein?
Ja, aber Klaas, also man muss dir doch jetzt nicht erklären, was der eigentliche Zweck dieser Übung ist, oder?
Ja, der Zweck ist, einzubrechen und, sagen wir mal, so neu zusammenzusetzen. Ja,
Disziplin. Sonst gewinnst du doch keinen Krieg, Klaas.
Nee.
Mit so Schluffis
ja,
da.
Naja, also ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin ja froh jetzt in Zeiten, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wo es diesen Pflichtwehrdienst nicht mehr gibt, über jeden, der bei Trost ist und zur Bundeswehr geht. Weil einfach dadurch, dass nicht mehr so praktisch jeder erstmal musste, gibt es ja inzwischen immer wieder schreckliche Meldungen von richtigen Idioten, die da abhängen und irgendwie mit rechter Gesinnung die Bundeswehr infiltrieren. Also letztendlich muss man fast sagen, jeder, der halbwegs bei Trost ist und zur Bundeswehr geht, kann man ja eigentlich nur gut halten.
Ja, ich glaube, da macht man auch ein Riesenthema auf und natürlich gibt's da alles nochmal, also das ist natürlich ein komplexeres Thema, was man jetzt nicht so einseitig begutachten kann. Aber wenn man jetzt über den Umstand der Musterung redet und auch über den Herren, der mich da nochmal umstürmen sollte mit seinem Esprit, ja, das hat halt nicht so gut geklappt, aber daran erinnere ich mich bis heute, dass ich so dachte, also du bist wirklich das schlechteste Testimonial, was man überhaupt nur haben kann für die Bundeswehr.
Ich stelle mir den ganze Zeit vor wie Udo Lindenberg, wie den so beschrieben
hat. Ja, so ähnlich.
Aber war eine Mischung aus
Udo Lindenberg. So ein Schluffi, ne?
Ja, so eine Mischung aus Udo Lindenberg und Sebastian dem Seestern, dem Kumpel von SpongeBob.
Meint ihr, bei einer Musterung ist auch die Formatidee zu Naked Attraction entstanden? Weil als du das eben so gesagt hast, Schmitty, ne, du stehst da, jemand hat deine Hoden in der Hand und 2 junge Frauen gucken zu. Das ist ja fast eigentlich Naked Attraction, die Sendung, die es, glaube ich, bei RTL 2 bis heute gibt, wo so nackt in so einer Art Telefonzelle stehen und dann Milka als Moderatorin mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten dann begutachtet, wie denn deren Scheiden oder Pimmel aussehen. Also das ist ja letztendlich die Musterung als Showformat.
Ja, stimmt. Das siehst du, das hat die Bundeswehr auch wieder vermasselt.
Deine geile
die
Show
die gehabt, die ja, könnten sie sich auch richtige Knarren kaufen, wenn sie mal so da eine geile Show draus gemacht hätten, aber da kein Gespür. Einfach kein Gespür.
Naja, aber dann bräuchten so einen wie dich da, ne? Dass die also richtig mal ein bisschen mal auf Zack kommen und so, ne? Dass du würdest auch in so einem, wenn du dir da so ein Barett aufsetzt und sagst, Leute, jetzt muss hier mal ein bisschen durchgefegt werden hier. Das ist wirklich hier mal ein bisschen die alten Zöpfe abschneiden. Jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes hier. Das wäre toll.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so der Held für so Autoritäten. Da werde ich auch so ganz schnell, da knallen mir die Synapsen durch. Nee. Das habe ich ja schon mal gesagt, mit dem jungen Mann und so, da bin ich ganz empfindlich.
Du bist zu pampig.
Ich glaube, wenn dann so jemand mich da anbrüllen würde, irgendwann wird mir da auch was rausrutschen, ne? Und
sag
dann
mal,
ist es Knast.
Ich habe am Wochenende nach meinen Vögeln geguckt. Also erstmal wollte ich euch mal sagen, ihr wisst doch, meine Vögel da, die da unterm Dach gewohnt haben, ne? Die ihr Nest unterm Dach da hatten, ne?
Ja, und dann noch viel schlimmer, die haben doch ihr Nest da, wo sonst der Rollladen praktisch ins Schloss fällt,
ja,
oder?
Ja, genau. Wo der die normalerweise praktisch zerquetscht, genau. Ja. Da haben die so ganz mit so einer Todesverachtung haben die da ihr Nest reingebaut. Und jetzt habe ich aber rausgefunden, jetzt habe ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt, das ist ein gar nicht mal so häufig vorkommender Vogel. Das ist nämlich kein Spatz oder sowas, sondern ein Hausrotschwanz.
Aha, wie sieht der aus?
Ja, so eigentlich, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt nicht so beschreiben, so ein kleiner, süßer Vogel. Also niedlich sieht der aus. Und die sind eigentlich so aus dem Gebirge, aber sind auch manchmal in der Stadt. Und ja, und die sind jetzt aber ausgeflogen. Ich wollte das nur sagen. Also die kleinen Süßen, die ich da beherbergt habe, die haben dann Fliegen geübt, aber das war am Anfang noch gar nichts. Die haben am Anfang wirklich sich da, ich hatte so eine Angst um die, man konnte da auch nicht stehen. Also wenn ich da auf meinen Balkon gegangen bin, musste ich wirklich zur Seite gehen, weil die da wie die Bruchpiloten sind die da rausgefallen aus ihrem Nest.
Oh Gott.
Und haben wirklich mit so mehr Glück als Talent, haben sie es geschafft, irgendwie die Kurve zu kriegen, bevor sie an die nächste Scheibe knallen.
Oh.
Und haben es dann aber geschafft und jetzt sind alle ausgeflogen und das war so niedlich.
Aber was heißt ausgeflogen?
Das war ganz süß zu sehen. Na, ja, die sind jetzt weg. Also die sind noch in der Nähe.
Also sie liegen nicht unten?
Nein, die sind jetzt, die leben jetzt. Das sind jetzt Vögel, okay, die leben. Die sind in die Freiheit geflogen, haben aber ihren Müll da liegen lassen. Ne? Also die kommen jetzt nicht mehr, aber ihr Nest und ihr ganzer Scheiß liegt dann, das ist dann ein bisschen, als wenn Familie Ritter auszieht.
Ne? Wie die Messi.
Also richtige Mietnomaden, ja, die da, wo man sagt, man ist froh, dass sie weg sind, ne, damit man das jetzt neu vermieten kann. Aber natürlich in alten Staubsauger, paar alte Schuhe, irgendwelche alten umgefallenen Wäschespinnen, na, der ganze Rotz halt und dann irgendwie alles so, was so hinters Regal gerutscht ist da so ein paar Jahre. Da liegt da natürlich jetzt noch alles. Da dachte ich mir dann, na gut, okay, dann räume ich das weg. Ist der Vermieter wieder der Dumme, ne?
Aber die sind einfach raus aus der Todeszone, ne? Das musste da, wahrscheinlich sind die evakuiert worden, so in der Nacht.
Ja, das kann sein, ne? Dass jetzt einfach vielleicht sich rumgesprochen hat, dass das einfach eine sehr gefährliche Ecke da ist.
Aber ich möchte hier, ich habe das auch getwittert, es hat so ein Ami, der hat ein Mikrofon an ein 7 Wochen altes Baby-Eichhörnchen gehalten, während es eine Nuss frisst. Und Jakob, ich versuch's dir mal hier reinzuspielen, ja? Vielleicht kannst du das mal hören.
Oh Gott, ist das süß.
Oh,
das ist ja süß.
Gott, ist ja drollig.
Das habe ich mir bestimmt schon 30 Mal angeguckt. Das frisst du die ganz kleine Nuss und dann machst du...
Kannst du noch mal als Begleitmaterial vielleicht das Video online stellen, wo diese 4 Eulen auf der Waage sitzen? Das war doch ein jahrelang dein Lieblingsvideo.
Ja, das war auch irgendwann so unsere Unterbrechung, wenn irgendwas in der Show schiefgelaufen ist, kamen diese Eulen.
Ja, genau.
Und dann haben wir einfach auf den Button gedrückt und dann wurden die Eulen abgefahren mit der Musik dazu. Oh, das stelle ich online.
Ja, unsere Eulen, ne? Ja. Wir können ja nochmal unsere ja. Eule da nochmal zeigen, ne? Wisst ihr, an wen ich letztens gedacht habe? Ich habe so mit einigem Abstand nochmal gedacht, Mann, was war das eigentlich für eine besondere Person? Gott hab sie selig, sie lebt ja leider nicht mehr. Aber viele Zuschauer, die jahrelang mit uns unterwegs waren und unsere Sendung gesehen haben, werden sie sicherlich noch in interessanter Erinnerung haben. Also das, was sie zumindest im Fernsehen gemacht hat, ist bizarr und überraschend gewesen immer. Aber so ihre ganze Erscheinung, wie sie in unser Leben gekommen ist und dann auch die Jahre, die sie dann nicht mehr mit uns im Fernsehen war, wir aber natürlich privat noch viel mit ihr zu tun hatten und sie ja aus unserem Leben ja nicht verschwunden war. Ich rede von Oma Violetta.
Ach ja.
Ich habe letztens so an sie gedacht und während wir so mit ihr gedreht haben oder sie viel gesehen haben und mit ihr also so viel, viel Zeit verbracht haben, hat man irgendwie, da war so viel los und so und dann dachte man schon irgendwie, ja, die ist ja echt irgendwie eine irre Person. Aber so diese Verrücktheit, die sie so umgeben hat und was sie auch so besonders gemacht hat, das merke ich jetzt erst Jahre später eigentlich, wo man merkt, so eine ist einem nie wieder über den Weg gelaufen, wie die.
Nee. Also man muss jetzt vielleicht auch sagen, dass wir haben das ja noch nie öffentlich gemacht oder sonstiges, dass sie tatsächlich verstorben ist. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt hier? Auch schon 2-3 Jahre, ne?
Ich glaube sogar noch ein bisschen länger, oder?
Drei Jahre.
Deswegen ich wurde oft gefragt, was ist mit Violetta und so, und deswegen kam das jetzt vielleicht so ein bisschen für manche sehr überraschend, wenn wir das jetzt so sagen. Für uns ist das natürlich, wir sind jetzt irgendwie damit mussten wir jetzt schon umgehen, und es war jetzt auch, irgendwann war sie bei Halligalli nicht mehr in der Bude, und das war eigentlich so der Moment, wo man gemerkt hat, sie kommt damit körperlich einfach nicht mehr klar, also da tut man ihr keinen Gefallen und letztlich auch der Show nicht so richtig, und da haben wir sie rausgenommen aus der Show, und ich glaube, in einer letzten Matz wurde sie, wie E.T., ist sie wieder ins Weltall geflogen, und das hat irgendwie, das war sehr liebevoll von uns gemeint, aber es trifft ihren Charakter. Die war wirklich seit Minute eins wie eine Außerirdische. Ich kenne keine Person, und wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt eine Person, die verhält sich wie sie, hätte ich gedacht, nie im Leben. Alles, was an Verrücktheiten in der Show von ihr kam, war wirklich ihr Wesen. Und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso.
Ja.
Exakt so wie in der Show.
Das muss man sagen.
Wir wussten die da nicht. Das war keine Oma, die wir verkleidet haben und ihr Sätze gesagt haben, so, jetzt mach mal was Verrücktes. Sondern wenn wir gesagt haben, mach mal was Verrücktes, hat sie irgendwas gemacht, was wir dann wieder rausschneiden mussten, weil es zu verrückt war.
Ja, und
war.
Sie hat vor allen Dingen, erinnert ihr euch an den Film Big Fish?
Ja.
Sie hat so... Also irgendwie musste ich häufiger mal an diesen Film denken, weil sie natürlich auch die verrücktesten Geschichten über ihr eigenes Leben, man wusste immer nicht so richtig, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, wo kommt sie her? Ich wusste nicht mal richtig, wie alt sie ist. Wir wussten, wie sie richtig heißt, und dann hat sie das immer nicht gesagt, hat sich immer irgendwas ausgedacht, irgendwelche Geschichten, so, die also nicht sein konnten und so. Auch über so Prominente, die wir teilweise kannten, was sie alles mit denen dann gemacht hat und so. Und dann weiß ich noch, dann saß ich mal bei ihr zu Hause, haben wir irgendwas gedreht.
Da war ich dabei, Klausi.
Auf dem Sofa
gedreht,
und dann,
wie sie sich den gewünscht hat.
Ja, genau, das war so ihr Lieblingstag. Und dann war ich bei ihr zu Hause, und dann war aber, bevor das losging, saßen wir auf dem Sofa und machte so Kuckuck, irgendwie so ein Geräusch, und dann kam oben so ein Vögelchen oder irgendwas aus so einer Uhr raus.
Ja.
Und dann guckte sie so hoch und sagte, diese Uhr hat mir Sir Arthur Conan Doyle geschenkt. Und dann dachte ich, ja, gut, was soll ich jetzt dagegen sagen, ne?
Mir hat es auch lange erzählt, dass Matt Damon sie angebaggert hätte und irgendwie so betatscht, und Matt Damon ist ein Schwein. So hat sie dann immer. Und dann lachst du darüber, denkst du, die ist ja verrückt so, und dann guckst du abends halt irgendwie,
Born Identity.
Und dann spielt da Violetta mit. Und dann denkst du so, okay.
Vielleicht stimmt das.
Also was ist jetzt wieder ja, vielleicht stimmt das so. Und die war ja wirklich mit einer großen, mit Visconti und mit den ganz großen Granden der italienischen Regiegarde, war sie, glaube ich, auch mit einem von
laut
den verheiratet.
Laut eigener Angabe, muss man dazu sagen.
Und,
Das meine ich. Das ist wie bei Big Fish, wo auch immer alle gesagt haben, na ja, stimmt das denn jetzt und so. Und dann später am Ende des Films merkt man ja, da war doch eine ganze Menge dran.
Ja.
Alles so ein bisschen anders natürlich und so, aber es waren alles so Leihgaben aus dem echten Leben. Das waren jetzt keine kompletten ausgedachten Geschichten, sondern es war schon alles veranlagt im echten Leben. Und so war das bei ihr auch. Das waren teilweise so, unzusammenhängende Informationen, die kann man sich in dieser Folge gar nicht ausdenken, sondern da wird schon was da dran gewesen sein. Und sie hat ja nun einige Zeit verbracht, und sie konnte viele verschiedene Sprachen, und sie konnte Italienisch sprechen und dies und das. Und wie kam sie zu uns? Damals gab es einen selbst handgeschriebenen Brief, bevor wir Neo Paradise gemacht haben oder so, ne?
Mhm.
Ja, bevor wir Neo Paradise gemacht haben, kam ein handgeschriebener Brief mit einem Passfoto von Violetta, wo sie halt so Violetta-mäßig geguckt hat. Und er hat geschrieben, hallo Joko und Klaas, ich heiße Violetta, habt ihr Arbeit für mich? Und wir dachten, haben dann angerufen, weil es so skurril war, haben gesagt, na, wir haben keine Arbeit für dich, aber komm doch halt vorbei. Du kannst dich einfach in die Sendung setzen, und dann sitzt du halt da und nicht zu Hause, und dann gibt's Geld dafür, ist doch cool. Und nach dem Prinzip haben wir das ja eigentlich jahrelang dann auch gemacht.
Aber man muss sagen, so ein Brief von Violetta, der war dann auch eher, also es ging damals an unseren Chef Andreas Geier. Und der war, wenn Violetta den schreibt, dann nicht einfach nur Informationen, sondern sie schrieb, das hat sowas von Mafia gehabt. Also sie sagt so, Herr Geier, ich habe gehört, Sie sind ein warmherziger Mann mit einem großen Herz. Und das war immer so verbunden mit so einem italienischen Feuer und gleichzeitig aber auch lamentiert, dass man gar nicht anders konnte, als wir rufen die jetzt an, und entweder ist das der größte Glücksgriff, den wir je gelandet haben, oder wir werden uns noch ganz oft ohrfeigen. ging. Und letztlich war es ein riesen Glücksgriff.
Ja, aber wir haben uns auch oft geohrfeigt, muss man auch sagen.
Also wir haben uns auch oft geohrfeigt. Wir wollten sie auch mal aus dem Programm nehmen, sagen wir mal so. Da hat sie wieder einen Brief geschrieben, handschriftlich, in dem sie uns ewig lang berichtet hat, dass sie jetzt nach Holland fährt und da anschaffen geht. Weil wir ihr keinen Job mehr geben, muss sie jetzt Nutte werden. Eine dreckige Nutte. So waren die Briefe über 10 Seiten. Hat sie uns beschimpft, haben wir gesagt, okay, Violetta bleibt in der Sendung.
Ja, und dann so kann man es auch machen. Und sie hat sich einmal beschwert, weil wir haben ja immer so lustige Unterschriften gemacht. Also dann steht da Violetta und dann steht so in der Bauchbinde, so nennt man das im Fernsehjargon, steht dann irgendwie, normalerweise steht da irgendwie bei Smudo und steht drunter, ist Rapper bei Fanta 4, so, ne? Und bei ihr steht halt Violetta, ja. Und dann haben wir drunter geschrieben, unser Charlie. So, und dann ist sie mit der hat sie irgendwie einen Screenshot gemacht. Irgendwie
Nein, Moment.
Hat sie das hingekriegt.
Ist sie hat den gar nicht gemacht.
Nee, oder wie war das?
Ihr Arzt hat den gemacht. Und den ihr ausgedruckt. Und damit ist sie in die Redaktion gestiefelt.
da gab es Ärger. Ne? Uiuiui.
Ja, wenn die einen lang gemacht hat.
Ja, die hat einen auch wirklich dann zusammengeschrieben. Man hatte auch das Gefühl, sie hatte
die
also
war ein
so
richtiger Star. In jeglicher Hinsicht.
Ja, die war so eine Grande Dame, die hat sich dann da ihren Pelz umgeworfen und ihre Brille mit an der Kette, ne? Immer geschminkt, hochgetakelt und so. Und am Ende war es dann ja auch immer irgendwie süß, weil bei all ihrer dann ja auch teilweise schon absichtlich, also muss man ja auch sagen, aufgesetzten Biestigkeit, weil sie ja auch wusste, wie sie dann wirkt und wie das, ne? Sie war dann auch schon irgendwie eine Art Act, so eine Art Schauspielerin dann damit. Mhm. Und sie wusste, dass das natürlich irgendwie auch skurril ist, dass sie sich dann so aufführt. Und dann gab es aber die kleinen Momente, wo man sich dann doch mal in den Arm genommen hat. Also ich erinnere mich auch gut an, wo ich dann gesagt habe, Violette, du bist echt die Allerschärfste. Was ist eigentlich los mit dir? Und so, und dann haben wir uns in den Arm genommen und dann war sie ganz lieb zu mir, hat sie mir so ein Küsschen gegeben, hat gesagt, bis morgen. Und weg war sie.
Dich fand sie auch immer attraktiver, ja, als Joko, hat sie gesagt. Also sie hat gesagt, Joko ist wie eine Kobra und du bist also sehr attraktiv, aber zu klein natürlich und zu wenig Südländer.
Ja, zu klein und kein Südländer. Sie mochte gerne Italiener.
Aber am ehesten wärst du noch du es gewesen, klar.
Ja, ich weiß. Ich wäre der Erste in der Reihe gewesen, Ja, ich weiß. Ich lag ja, war ja auch mal mit ihr an ihrem Tag, waren wir dann bei der Massage gemeinsam. Dann waren wir in so einer Floating-Muschel, die ist dann noch kaputt gegangen.
Ja, vorher also, im
Beate-Use-Museum haben wir uns Scheiden und Busen angeschaut auf Leinwand.
Ja.
Und dann hat sie mir immer erklärt, welche Scheide oder welchen Penis sie schön findet.
Ja.
Und so. Und sie hatte auch da einiges zu berichten darüber, weil auch sie hatte auch viel Erlebnisse mit Geschlechtsteilen in ihrem Leben und so. Da hat sie mir also mich teilhaben lassen an all den bunten Geschichten aus ihrem eigenen
Sexualität auch tatsächlich, ja.
Ja, nur sicher. Ja. Sicher, das war auch schon die Sexualität dann.
Nein,
also verklemmt war sie nicht.
Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie frigide war.
Nein, fixus, mixus. Ich weiß nicht, ob's euch aufgefallen ist, in allen deutschen Großstädten hat inzwischen jeder Zweite diese Earpods drin, Schmidi, wie du. Und wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Also diese weißen Kopfhörer.
Ja.
Und inzwischen ist es was also man einfach so auf der Straße trägt. Und wir haben uns schon mal in dieser Sendung Zeit genommen, so ein paar Benimmregeln festzulegen, einfach für die Gesellschaft, für euch da draußen, so einen kleinen Knigge. Und ich habe das Gefühl, dieses Neuland muss nochmal neu bestellt werden. Wann darf man das anziehen und wann nicht? Und ich habe hier so Fragen praktisch an euch formuliert und ihr beide müsst immer sagen, ob es da okay ist, Kopfhörer zu tragen oder nicht. Damit wir so ein bisschen der Sache näher kommen, wann ja, wann nein. Wie sieht es aus im Meeting? Okay. Pass auf, ihr sagt nein, ja, im Meeting darf man sie nicht tragen. Mit den Kollegen.
Nein,
wenn man sagt, dass man sie nicht anhat?
Na, dann auch nicht, dann sieht's ja nur,
ist unnötig,
ist das so,
ja?
Dann ist das so eine Art Fashion-Item und so eine Leute will ich ehrlich gesagt auch nicht beim Meeting dabei haben.
Und jetzt stellt euch mal, ich hätte die so drin und dann sagst du schon, nimm mal die Dinger aus und dann sage ich, nein, ich habe nur hier das Noise-Canceling drin, damit ich dich besser hören kann.
Das ist ja Quatsch.
Auch nicht okay, ja?
Du cancelst dann ja auch den
also
Thomas.
Da bettelt jemand um Schläge. Okay. Das ist ja, also okay. Das kann ich mir nicht mal vorstellen.
Du cancelst dann ja auch den vermeintlichen Noise der anderen Gesprächsteilnehmer. Also, was die sagen, ist ja auch Noise.
Ja, stimmt. Beerdigung.
Ja.
Ich habe unterschiedlichste Orte. Wir müssen es rausfinden.
Gibt es die auch in Schwarz, die Earpods? Gibt es die in Schwarz?
Nein, gibt's nicht, du weißt.
Ja,
also
dann
nein,
nicht Beerdigung. Das ist ja unhöflich. Nee,
okay.
Nee. Dann nicht.
Nee.
Ja.
Also kennst du ein Argument dafür, ja, dass bei einer Beerdigung die AirPods
Ja, ich kann sehr gut, ich kann sehr gut für alles Argumente finden. Ich würde dann sagen,
bitte,
ich höre nochmal Lieder, die dem Toten oder der Toten viel bedeutet haben.
Aber nur ich.
Nur ich will die für alle. Mich nochmal so einen stillen Moment haben.
Ich verpasse den Gottesdienst, aber ich höre jetzt halt nochmal den
Trauerredner, bla bla bla. Ach,
Heinz Harald war ja, ein Mann.
Und dann, wenn du so angestupst wirst, wenn du angestupst wirst und kriegst die Schaufel in die, Hand mit dem, ach, jetzt ist das mit der Erde schon, okay. Alles klar, sorry, ich war gerade so drin hier. Ich habe hier Apokalypse und Filterkaffee, habe ich gehört. Ich wollte wissen, so, habe ja heute keine Zeit zum Zeitung lesen, wollte ich mal wissen, was der Mickey mir da so zusammenstellt.
Dann, also, es ist ein paar Situationen, wir kommen dem näher. Wie ist es, wenn man ins Auto einsteigt bei jemandem, der einen selber abholt?
Das geht, aber man muss sie sofort rausnehmen. Also man kann sie maximal noch 10 Sekunden drin behalten. Dann sagen sie, ach sorry, ich war gerade, ja. Und dann so irgendwas rumnuscheln und dabei wegpacken.
Also es kommt darauf an.
Das Einsteigen
es kommt darauf an, wie der Zusammenhang ist. Also wenn das Einsteigen jetzt ein Taxi ist oder jemand, dessen Job es ist, einen irgendwo hinzubringen und man sagt jetzt, man möchte jetzt hier weiter Fernsehen gucken oder eine Serie oder telefonieren oder Musik hören oder weiß der Kuckuck, dann darf man das natürlich. Und dann würde ich halt sagen, du, ich höre hier gerade was oder ich gucke hier gerade was. Wenn irgendwas ist, gibst du mir ein Zeichen.
Habe ich auch geschrieben. Im Taxi, aber da ist nämlich die Frage, ob man vorher fragen muss. Muss man schon, ne?
Nein, im Taxi nicht, nee. Im Taxi
würde ich aus Höflichkeit auf jeden Fall fragen. Da würde ich sagen, Entschuldigung.
Was?
Ja,
du würdest fragen, ob du
er fragt doch auch nicht, ob er in seine Massagematte reinfurzen darf. Das macht er doch auch einfach.
Nein, ich würde 100, im Taxi, wenn ich einsteigen würde, das mache ich auch immer so, dann denke ich mir vorher schon beim Einsteigen eine Lüge aus, weil in Wirklichkeit höre ich da einen Podcast und sage ich, Entschuldigung, ich muss hier noch was abhören. Sage ich doch, ja, einfach damit.
Also nein, was bist du damit dann Taxifahrer ist, Taxi.
Das ist ganz ja fast, wichtig. Das hat ja Schmidt-Qualität. Schmidt-Qualität, deine Hemmung.
Es
da.
Gibt einfach ein paar Orte, da ist es extrem wichtig, dass da eine gute Stimmung herrscht. Herz-OP, Taxi und am Buffet. Da muss eine gute Stimmung herrschen, da muss einfach gute Laune sein, ist sonst schwierig. Dann, wenn man beim Earpod.
Also ganz kurz, da fällt mir ein, dass sie als sie dem Wendler da die Nase zertrümmert haben, ne? Hat er Schönheits-OP Wendler-Songs gehört, weil das wird dem Wendler ja bestimmt gefallen, wenn er ihm gerade die Nase zertrümmert, dass er seine Songs hört.
Wie sieht's aus beim Earpod-Fan-Treffen? Man hat sich einerseits super viel zu erzählen, auf der anderen Seite.
Ja, da muss man sogar.
Feiert man ja auch das Produkt.
Ne, da muss man. Nee, da finde ich beim Earpod-Fan-Treffen finde ich sogar wichtig.
Aber man
dass
hat sich auch viel zu sagen, klar.
Ja, ich weiß.
Man
sich ja
nicht extra treffen.
Ich weiß, aber da hat man ja auch praktisch, da ist man ja auch in der Beweisschuld, dass man trotz Earpod ein tolles gesellschaftliches Miteinander haben kann.
Ja, okay.
Und das muss man dann da eben vorführen, dass das trotzdem geht, weil das ist ja die Behauptung. Man sagt, ich habe die Earpods drin, aber ich bin vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Wir Earpod-Fans, wir wollen weiterhin akzeptiert werden als Leute, die dabei sind, auch wenn sie noch was anderes machen. So, weißt du, wie ich das meine? Und das musst du dann ja unter Beweis stellen. Wenn da alle die Earpods rausnehmen, also
ist ein Offenbarungseid eigentlich, ne? Ja.
Ja, also das ist ja, du gehst ja jetzt auch nicht in irgendeinen FKK-Club und sagst da, also ist ja überall Nackte, also was ist denn hier los? Ist ja eklig.
Nein,
das
ist zu scheiße. Nee,
sowas würde ich niemals machen. Niemals würde ich das machen, niemals. Das ist so scheiße.
Stell mir so vor wie bei einer Silent Disco. Wart ihr da mal, wo man also Kopfhörer auf hat und dann tanzt man da rum?
Ich nicht.
Ja, ich habe es gemacht. Und ich meine, die halbe Firma war dabei.
Ja,
by the way.
Gut.
Ja, es ist richtig scheiße. Und man macht eigentlich nichts anderes, als sich zu sagen, wie scheiße das ist. Und man lacht dann ironisch die ganze Zeit. Man sagt dann immer, das muss ja verrückt aussehen von draußen. Ja, so geht das den ganzen Abend. Wäre was für dich, Klaus.
Boah, ich hasse sowas. Und vor allen Dingen dann auch so diese alternativen Diskos, so Before Work Club und so, wo dann so Arschlöcher hingehen und so Smoothies trinken und dann so geil upraven zu so gut gelaunten, ausgeglichenen DJs, die dann da oben stehen und einen so geil in den Tag schicken. So, hey, das ist auch viel gesünder für die Seele, wenn man einmal alles raustanzt morgens, ne? Und wenn man dann so eben nicht mit so wasted irgendwie nachts mit Alkohol, sondern ey, richtig cool, so morgens mal ein bisschen abzappeln und dann ab ins Büro, die würde ich alle rausschmeißen, die da hängen.
Letzter Punkt, ja. Also, wenn man jetzt die Schwiegereltern trifft, ja, ist ja eigentlich klar, kannst du nicht Earpods im Ohr haben, geht nicht. Jetzt aber hier zur Abgrenzung auch mal. Ist einer erlaubt? Also du hast nur einen drin.
Das kannst du schon machen, wenn du nichts mehr vorhast mit der Dame. Also wenn ich Schwiegervater wäre, dann kommt
doch so,
der Schwieger.
Mich interessieren die Geschichten vom Schwiegervater, aber ich höre halt auch gern also, Musik.
Nee, das geht einfach das nicht. Das kann man nicht dann machen. Also es kommt wirklich darauf an, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt hier so, ich habe das vergessen abzusagen und irgendwie gab es noch nicht den richtigen Moment, ihr zu sagen, dass ich sowieso nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Und dann schlittert man da irgendwie noch so in so einen Abend rein. Da ist es natürlich, weißt du, sitze da noch, denkst du, ja komm, noch einmal umsonst essen und dann sagen wir es nächstes Wochenende. So, jetzt ist irgendwie noch, keine Ahnung, Geburtstag oder irgendwas, ein gebuchter Urlaub steht noch an. Und dann danach. Dann wäre es wurscht, dann kann man das machen.
Also wenn du das eigentlich als One-Night-Stand siehst, so, dann kannst du das machen.
Kann man dann mit der neuen Freundin schon telefonieren?
Nee, mithören lassen.
Du, es ist hier gleich rum. Ja, ja, die Tanja labert hier schon wieder mit ihren Eltern. Es nervt krass. Was sagst du, Jakob?
Nee. Also ich glaube, also es gibt also dann doch recht wenig Situationen, wenn man jetzt mal ehrlich daran geht, recht wenig Situationen, in denen das so richtig super durchläuft mit den Dingern.
Ist eigentlich uncool, ne?
Ja, ich habe die auch viel zu oft jetzt irgendwie so im Ohr, aber naja, so ist es eben.
Würdest du einen drin lassen, einen Pinörke, wenn du praktisch nur von der einen Seite gefilmt wirst?
Bei Late Night Berlin, oder was?
Ich meinte jetzt bei Check.
Nee, würde ich auch nicht machen. Aber ich könnte das. Also dadurch, dass man ja wirklich...
Mach doch mal morgen und dann müssen alle Leute, die in der Staffel, die dir da morgen dreht, kannst du ja gleich nochmal sagen, die müssen das Bild finden, bei dem das vielleicht so war. Das heißt, die gucken dann die Staffel, müssen Screenshotten, wo sie vermuten, dass du auf der anderen Seite so ein Earpod hast.
Sowas können wir machen, ja. Sag mal, ich habe eine Gewissensfrage oder so eine Benimmfrage, wenn das jetzt damit für dich ausreichend besprochen ist.
Ist beendet, ja. Ich habe so eine Benimmfrage.
Ich habe jemanden gesehen, der wirklich in einer verzweifelten, misslichen Lage war und ich hätte an seiner Stelle nur auch nicht gewusst, wie man das jetzt macht, auch weil ich grundsätzlich nicht in der Situation bin, dieses Problem zu haben. Also es war so. Da war eine junge Familie, kleines Baby hatte das die Mutter und es war so ein richtig so ein, naja, so ein moderner Vater, der also alles richtig machen will, der sich auch also an gesellschaftliche Regeln, auf die man sich irgendwie so geeinigt hat, ne, auch wenn es jetzt sich dran hält. Und die hatten jetzt einen Hund mit und das war so vorne im Restaurant, ich musste da warten und die standen da auf dem Bürgersteig und der Hund, der hat dann da hingekackt also auf dem Bürgersteig. Und er hatte schon, und da sah man schon, der Hund, der legt jetzt gleich los, und er hatte sich schon die Tüte so über die Hand gestülpt. Ne? Also das hatte er schon so hochgehoben, damit jeder sieht, ja, der Hund kackt da jetzt gleich hin, aber was willst du machen, ist halt ein Hund, der geht da nicht auf Toilette. Aber ich weiß das schon, hat er so demonstrativ schon die Tüte so in der Hand gehabt, um zu sagen, ich nehme es ja gleich weg, ihr braucht euch gar nicht erst darüber aufregen. Und dann ist aber was passiert, womit also niemand gerechnet hat. Dieser Hund hatte irrsinnigen Dünnschiss. Also es war wirklich einfach nur eine reine Suppe, die der Hund da auf den Bürgersteig da gemacht hat. So, und jetzt war er natürlich in einer blöden Situation. Alle guckten ihn an nach dem Motto, ja, mit deiner Tüte da jetzt. Die hättest du mal direkt runterhalten sollen. Aber jetzt, wo das einmal auf dem Boden liegt, ja, was willst du da machen? Ne? Da brauchst du einen Feudel oder einen Aufnehmer, so, weißt du, wo man mit... ein Gartenschlauch oder irgendwas, was er auf keinen Fall dabei hatte. Und die Frau mit dem Kind, die war also eh schon so, guckte ihn an und sagte, ja, Jürgen, was machen wir jetzt? Ne? Und dann hat er praktisch, um den anderen Menschen zu zeigen, also er wusste komplett, das bringt jetzt hier alles nichts, weil ich mach's ja bloß noch schlimmer. Ich verteil's ja nur noch irgendwie auf einem Quadratmeter. Aber er hat in die Pfütze reingefasst mit seiner Tütenhand und hat da so verzweifelt drin rumgegrapscht.
Oh nein.
Und so gesagt, also praktisch um allen nonverbal zu zeigen, ich probier's ja, aber es gelingt mir nicht, es ist nicht meine Schuld. Er hätte natürlich auch einfach, jeder hat ja gesehen, das geht nicht. Man hätte einfach sagen können, ja, so auf den Fall jetzt, das ist jetzt nun mal die eine Situation, für die diese Regel nicht gilt. Die Bereitschaft war da, Leute, don't judge me. So.
Er hätte es so machen sollen, Klaas, wie du, als du über alle Nackten in der Sauna gefallen bist, einfach einmal verbeugen und dann gehen. Das hätte ich empfohlen. Ja,
das wäre natürlich eine tolle Form.
Ich finde, so kommt man aus jeder unangenehmen Situation raus.
Ja, das geht, auf jeden Fall. Ja, ja, das funktioniert. Ja.
Einfach wegrennen. Ich wäre, glaube ich, einfach weggerannt. Einfach ganz schnell weggerannt.
Eine Übersprungshandlung, weiß ich, Lord of the Dance tanzen. Irgendwas, wo man jetzt überrascht ist und denkt, huch, und dann das vergisst, dass da gerade was passiert ist, ja.
Aber auch gut, Schmidti hätte sich von der Familie losgesagt und wäre weggerannt. Wie bei Forrest Gump, hätte dann so einen einjährigen Run da begangen.
Und wäre nicht mehr stehen geblieben. Währenddessen den Smiley erfunden.
Genau.
Ja, das könnte auch, ja, wäre gut. Aber da dachte ich wirklich so, dieser arme Kerl, aber wie der dann da noch so in diese Pizza reingelangt hat, dann dachte ich auch, ja, komm, wir haben es jetzt verstanden. Du bist ein gutes Mitglied der Gesellschaft, du hättest das gemacht, alles okay, nur hör auf, da alles zu verreiben da.
Mann, der arme Mann, ich möchte den in den Arm nehmen, du.
Nee, den wolltest du in dem Moment nicht in den Arm nehmen. Da hat er überall Hundescheiße an seiner Tür. Ja.
Schmitty, dich kann man bald in den Arm nehmen. Und zwar, um dir wahrscheinlich dann final zum blauen Haken zu gratulieren. Denn also du bist praktisch auf dem Highway Richtung blauer Haken. Zum ersten Mal hat jetzt wirklich ein, ja, wie soll man sagen, ein ganz großes Blatt, eine ganz große Nachrichtenseite
ist es,
in Deutschland.
Ist es die Süddeutsche? Ist es die Süddeutsche?
Über Thomas Schmidt.
Ist es die FAZ? Ist es die Vanity Fair?
Ja, nein, es ist nicht aus Frankfurt, die FAZ. Es ist auch nicht,
ist es
auch
das
nicht die
Time
Zeit,
Magazine.
Klar,
ist es
nicht
das
die
Time
Zeit.
Magazine?
Ja, fast. Also
Forbes?
Ist, schon,
ist es
sagen,
Forbes?
Es ist aber auch, auch nicht Forbes.
Was ist es?
Ist auch nicht die New York Times.
Was ist es?
Es ist, ja, jeder kennt die Seite. Ist ja, ich brauche gar nicht viel zur Erklärung beitragen. Es ist die Seite, liegt im Grunde auch auf der Hand, wie die Seite heißt. Vielleicht können wir es zusammensprechen.
Wundervibe.
Oh, wie ihr euch darin labt, wie ihr euch darin labt, wie ihr euch richtig...
Es ist nochmal, es ist die Seite
Bleib humorvoll, Schmidt, humorvoll bleiben. Humorvoll bleiben.
Schmidt, mein kleines, süßes Rubens-Wunderweib. wir lesen jetzt mal vor, worum es da geht. Und, ja, und hier ist auch übrigens klar, Schmidt, hier wird eigentlich auch nochmal die Hackordnung direkt in den ersten Sätzen wird hier klar gemacht. Also hier ist eine große Selbstverständlichkeit schon mal rauszulesen, dass Klaas und ihn natürlich einen blauen Haken haben, aber du eben nicht. Ne? Ich lese mal vor. Mit Baywatch Berlin ist Klaas Wölfer Umlauf und Jakob Lund ein hörenswerter Podcast gelungen. Aber wer ist Ihr Kollege Thomas Schmidt eigentlich?
Das ist so eine Frechheit. Sie haben es wahrscheinlich gut gemeint und wollten da so ein bisschen lyrisch reinstarten. Aber dass sie so, als wäre das euer Podcast, ich hänge da, ich gucke ab und zu mal durch die Tür oder was.
Naja, du bist halt, du bist so einer, den so wir... ungefähr. Den wir, weißt du, so einen, den wir so mitgenommen haben, dem wir eine Chance geben.
Na, hier so steht's ja auch, Klaas. Also die beiden taten sich im November 2019, also wir beide, Klaas, für den Podcast Baywatch Berlin zusammen und holten Kreativchef Thomas Schmidt.
Ja, da steht aber, nicht drin, dass
Freitag.
Er sich auch wie Sauerbier angeboten hat. Ne?
Ja, aber wer ist Schmidti eigentlich, fragt dieser Artikel. Und dann bekommt man hier so eine kleine Vita von dir, Schmidti. Und jetzt kommt ein Teil, der mir auch besonders gut gefällt. Auf seinem Instagram-Profil beweist Thomas Schmidt, dass er ein ziemlich guter Hobbyfotograf ist. Zeigt mal eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen aus Afrika,
Ach, deine Elefanten
USA
da, ne?
Oder Porträts von Menschen aus aller Welt. Außerdem ist er Katzenpapa und Namensgeber der ersten Podcast-Rubrik Thomas Technik-Ecke.
Ja, Moment mal. Thomas Technik-Ecke, wo er sich mit Händen und Füßen wehrt und jetzt wird das hier so getan, als wäre das
jetzt
da so.
Jetzt nehmen wir doch nicht noch meine Rubrik. Jetzt, also wirklich, also wie sehr kann es euch denn gefallen?
Und dann aber dann war da unter, aber Jakob, da unter war so ein Bild von Thomas, wie der so ein Eis isst.
Ja. Stimmt.
Wie so ein Neunjähriger.
Quelle Internet. Und er hat die Augen zu, weil er es so genießt am Strand.
Es gibt doch mal,
da gab's Eis, ne?
Es gibt doch die Geschichte, wo mal jemand auf ein Kind aufgepasst hat es gab eine Situation, sag ich mal, die ich erzählen kann, wo,
also man merkt schon, dass du es eigentlich erzählen sollst.
Doch, also es war so. Also dieses Kind war so, ganz süß, so, vielleicht war so 6, 7 oder so. Und dann, gab's,
was druckst du denn so rum?
Dann gab's Schlumpfeis, ne, in dieser Eisdiele. Und das ist halt, es ist wirklich schon sehr lange, sehr, sehr lange her. Es ist bestimmt schon 15 Jahre her, die Geschichte. Und mittlerweile ist dieses Kind eben kein Kind mehr, sondern Erwachsener. Aber ich finde die Geschichte trotzdem immer noch so wahnsinnig lustig. Und er hat dann gesagt, das Schlumpfeis, toll, das mag ich. Und jetzt muss ich dir mal was ins Ohr sagen. Und ich dann gesagt, sag doch laut. Ich muss das ins Ohr sagen, hat das Kind gesagt. Sag's doch laut für alle. Also das Schlumpfeis, das schmeckt mir so gut, ich möchte mir die ganze Zeit am Penis reiben. Hättest du es mal geflüstert. Also, und so guckst du ein bisschen auf dem Foto.
Ne? Ja, und Schmidti, bald hast du ganz viel Grund, dir am Penis zu reiben, denn dann kommt der blaue Haken. Und da kann wir ja nur gratulieren, denn das, um euch alle mitzunehmen, war ja eine Bedingung. Ein Artikel in einer Zeitung von Weltrang, da würde ich sagen, check, oder? Übrigens hat ein anderer TV-Macher Schmitti hat Baywatch Berlin, muss der gehört haben, und hat meine wertvollen Tipps zum blauen Haken einfach geklaut und in die Taten gesetzt. Weil wenn du dich richtig erinnerst, Schmitti, ich hab dir doch noch geraten, fahr zu Schlag den Star. Da sind Silvi Mais und Lilly Becker. Und dann gehst du da ans Buffet und machst denen große Augen und dann verlieben die dich in dich. Dann schreibt die Bunte über dich und dann kriegst du den Haken. Und genau das hat offenbar, muss man ja im rechtlich sicheren Rahmen so formulieren, ein anderer bekannterer TV-Macher gemacht.
Wer war es?
Und der ist jetzt vermutlich, eventuell, mit Lilly Becker zusammen, Schmitti. Also Lilly Becker ist schon
hat
weg.
Hat also geklappt?
Das hat geklappt, ja. Der hat da, ist da irgendwie rumgeschlichen und das hat geklappt.
Will der auch einen blauen Haken oder was steckt dahinter? Was steckt dahinter?
Das ist die Frage.
Ist er auch ein Haken-Digger?
Ich bin mir nur sicher, er wird vor mir den blauen Haken haben. Das ist so perfide. In dem Moment, es ist ja auch lieb gemeint, das muss ich mal dazu sagen. Zu der, wie heißt das? Wundervibe?
Wundervibe. Schmitti, naha. Also, jetzt sag wenigstens mal richtig den Namen der Seite, die hier so ausführlich sich dir gewidmet hat.
Wundervibe.de wollte mir eine Freude machen, weil sie das natürlich auch mitgekriegt hat, dass ich etwas kämpfe um meinen blauen Haken. Ich habe ja in der vorletzten Folge gesagt, ich gebe auf, der Zug ist abgefahren.
Du hast die Mitleidsnummer gespielt.
Ja, von wegen Luftschlösser bauen und so.
Du hast gesagt, es ist wie im Dschungelcamp, ruf bitte nicht für mich an, ich will hier raus.
Ja, stimmt. Und so. In dem Moment haben so die Fans, oder ich sag mal, ich weiß nicht, die Fans des Podcasts, die haben so die zweite Stufe gezündet und haben nochmal so richtig Druck gemacht. Bei Wikipedia bin ich jetzt ein Sohn der Stadt Homburg. Also Kirberg, wo ich herkomme, ist eigentlich nur ein Ortsteil von Homburg. Da bin ich jetzt irgendwie unter Persönlichkeiten eingetragen. Die Vivian Schmidt hat mir auf Instagram geschrieben, dass das eine Fehlinformation. Die
ehemalige Pornoaktrice.
Ja, die Pornoaktrice, die angeblich in Kirberg jetzt wohnt, die hat mir geschrieben, sie hat nicht meinen Bauernhof gekauft. Da habe ich nur gesagt, also jetzt bin ich nur verwirrt, weil ich habe nie einen Bauernhof verkauft, soweit ich weiß. Und also hier gibt's auch noch Verwirrung.
Aber in der letzten Folge hast du doch behauptet, dass sie einen riesen Bauernhof da gekauft hat und
das
deswegen
hat Wikipedia behauptet.
Also du arbeitest ja wirklich an einer schillernden Persönlichkeit, die nach außen praktisch noch mehr über dich vermuten lässt, als und man weiß nie genau, welcher Teil ist nun wirklich passiert, was ist wirklich nur, kommt aus der kreativen Feder eines jemanden, der sich so ein schillerndes Leben ausdenkt. Du bist, also wie Liberace fast schon, hast du mittlerweile so viele Geschichten, die sich um dich ranken, so man gar nicht genau weiß, wo ist denn nur der echte Mensch, ne? Im Prinzip wie Glöckler in Kirchheim an der Weinstraße oder was, oder wo der da wohnt.
Ja, so, wenn siehst der du da, mich, ja?
Ja, so ein bisschen. Also du bist mittlerweile, bist du für mich fast, also bist auf dem Highway Richtung Kunstfigur.
Ja, darf ich da mal eine, ich will euch noch eine Sache erzählen.
Aber Schmitti, Moment noch, du musst das jetzt richtig stellen mit der Vivian Schmidt. Du hast da Dönekes
erzählt,
hast die Frau im Schlechten
Nein.
Du hast diese seriöse Frau, hast du was angedichtet, was in deren Vita nun mal gar nichts zu suchen
gemeint,
hat.
Dass
du hast gesagt, die haben einen Bauernhof.
Ich wurde rausgestrichen aus dem Wikipedia-Eintrag von Kirberg zugunsten dieser Frau Schmidt, die nicht nur die Venus gewonnen hat, den Venuspokal da, sondern auch einen Bauernhof an der Grenze zu Mörsbach hat. Und dann hat sie mich angeschrieben, was mir denn einfällt, sie hat ja meinen Bauernhof überhaupt nicht gekauft. Da gibt's also viel Verwirrung, im besten Fall macht das mich alles zur Legende, sehe ich ein.
Es war nur so eine Randnotiz, aber ich finde in dem Zusammenhang das Wort Pokal irreführend.
Ich will nur mal ehrlich sagen, es ist fast rührend. Von Aaron Troschke schreibt mir, wie er mir einen blauen Haken besorgen kann. Seine Agentur würde sich darum kümmern. Ich krieg wirklich ungelogen 500 Mails am Tag, wie ich es noch schaffen kann. Kriminelle Tipps werden mir gegeben, wie ich an diesen blauen Haken komme.
Was ist denn das für ein unseriöses Business? Da wurde auf einmal alle da mit Geld und irgendwen da in einer dunklen, wo man sich dann irgendwie bei Nacht und Nebel unter irgendeiner Brücke treffen muss, wo einem dann der Haken da überreicht wird. Das ist doch alles unseriös.
Nein, noch ist es seriös. Noch ist es seriös.
Es ist unseriös gewesen in dem Moment,
nächste,
wo Jakob
nächste Woche, nächste
hat.
Woche
war das Ding durch.
Nächste Woche sitzt du da. Du bist so geil darauf. Nächste Woche, ich schwöre dir, sitzt du irgendwie da im zentralen Hauptquartier von den Hells Angels und kriegst dann da unter der Hand so einen blauen Haken, freust dich da wie Bolle und hast dein Leben lang Stress. Also das ist die nächste Eskalationsstufe.
Heute schon wieder einen Anstecker geschickt mit einem blauen Haken. Ich kann mir jetzt diesen blauen Haken ans Revers heften sozusagen.
Ja, das ist ja mal toll.
Ja, soll ich euch mal verstummen lassen jetzt? Ich lasse euch einfach mal verstummen. Denn Folgendes.
Wie würdest du das
verstummen? Ich bin wieder der hier die Werbeaufträge ranbringt. Ich bin nämlich der Influencer von uns drei geworden.
Was ist denn nun?
Ich wurde nämlich schon wieder angefragt. Als für Testimonial.
Für was?
Aha. Ich lese mal die Mail vor. Ich habe ja vor kurzem erzählt, dass ich ja eine Wohnung habe, die am Wasser liegt und dass viele Kollegen mit dem Boot jetzt bei dem schönen Wetter rumfahren und dann ab und zu mal bei mir.
Ja, die pissen bei dir.
Und jetzt habe ich eine Mail
gekriegt. Sunnyfair, oder wer will mit dir zusammenarbeiten? Willst du, kriegst du jetzt so eine Schranke da reingebaut umsonst? Wo du so Gutscheine kriegst? Die man dann in der Stadt einlösen kann.
Oder eine Kondomfirma, damit du die kostenlos auslegen kannst.
Ja, oder einfach ein bisschen Spüli.
Soll ich mal vorlesen?
Ja, komm.
Na los.
Es wird euch nicht enttäuschen, das kann ich schon mal sagen. Aber bevor ich es jetzt vorlese, der Mann lebt, der ist in einem heiklen Business und ich sag mal, der hat auch eine Ausdrucksweise, die ich mir auch gerne aneignen würde. Und da möchte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Oh also, Mann, ey, jetzt moin, nicht Herr so ein, wo es dann nachher Ärger gibt nachher.
Nee. Moin, Herr Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Toi 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 Dixie GmbH. Ich habe in eurem Podcast gehört, dass Sie, Achtung, ein Thema in Ihrem Garten haben. Ich würde Ihnen ein Dixie bis einschließlich September in Ihren Garten stellen. Gerade in Covid-19-Zeiten ist es sinnvoll, die eigene Toilette für sich und Ihre Katzen zu haben. Sie können mich gerne bei Interesse anmailen. Gruß an das restliche Team.
Das ist eine Top-Mail.
Ich bin Dixie-Klo-Influencer, Leute.
Das ist nicht schlecht, Schmitty. Und das ausgerechnet im Jahr, wo es keine Festivals gibt.
Das
also,
ist
super.
Wirklich absolut rock bottom der Influencer-Szene. Das ist tiefer geht's nicht mehr. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie.
Plumpsklo-Schmidt.
Ich habe auch schon
wenn man das Gefühl hat, irgendwelche Intimseife ist wirklich schon der absolute unterste Stockwerk. Da baut Schmidt noch einen Keller.
Nein. Also die Toy Toy Dixie-Klos, die haben schon so manchem das Leben gerettet.
Nein,
ne?
Nein. Jetzt nochmal. Na, ich will nochmal sagen, wir waren alle schon sehr froh, dass irgendwo so ein Ding stand. Und ganz ehrlich, wenn das ordentlich aufgestellt ist, ist das auch alles in Ordnung, ne? Ja. Und ich will dagegen überhaupt nichts sagen, das hat Leben gerettet, dieses Ding, ne?
Doch, gut ist auch immer, wenn so ein Po-Muster im Code ist.
Ja, genau. Ich finde es aber wichtig, nochmal hier zu betonen, dass praktisch guck mal, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich zum Beispiel mit der Firma Porsche zusammenarbeite, ne? Und du?
Bei mir ist auf jeden Fall gleich die Kreativität angesprungen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal helfen, so ein bisschen brainstormen, was so der Slogan sein könnte. Ich hätte jetzt mal im Angebot so, da lässt sich ganz famos drauf scheißen in meinem Garten. Oder scheißen wie bei Schmitty. Blauer Haken. Haken Sie Ihr Thema in Schmitts Garten ab, könnte man zum Beispiel.
Ja.
Auch beim Scheißen kommt es auf die Technik an, hätte ich noch im Angebot.
Achso, Thomas Technik-Ecke-mäßig.
Ja,
das ist ja so verbunden. Du schlachtest ja wirklich alles aus, ne? Da bleibt ja nichts unkapitalisiert.
Ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Also.
du bist wirklich, diese Kaltschnäuzigkeit, was das Thema Vermarktung anbetrifft, die finde ich bei dir wirklich enorm. Also finde ich auch toll, ist inspirierend für mich. Ich bin ja jetzt nicht das beste, glänzendste Beispiel für Zurückhaltung, ne? Aber manchmal gibt es doch Berührungsangst mit Werbung. Man denkt, ist das jetzt so, ne? Aber wie du wirklich, bei dir rennt ja wirklich jeder Werbeträger offene Türen ein und du bist sofort dabei und du findest jedes Produkt fantastisch und bist sofort dabei.
Aber du kennst das doch, wenn Fußballer so erzählen, wenn der Beckenbauer zum Beispiel erzählt, dass er Adidas, die haben ihn von Anfang an unterstützt und die haben seine ganze Karriere begleitet und so, da ist er auch Markenbotschafter. Ja. Und so geht's mir jetzt mit den Dixie-Klos, möchte ich sagen. Also die waren wirklich
und
so.
Und Schmidi, ab wann steht denn der Donnerbalken da bei dir im Garten? Darf ich den feierlich anscheißen? Weißt du, anstelle von so einem roten Band würde ich da feierlich anscheißen bei dir.
Ja.
Also man könnte ja zum Beispiel auch, man könnte so Themenabende machen, wo man zum Beispiel auch Künstler einlädt, die zum Beispiel wichtige historische Ereignisse nachscheißen bei dir. Zum Beispiel den Prager Fenstersturz oder sowas.
Aber findet ihr es jetzt mal ganz voll abgesehen, ne? Findet ihr es nicht geil, dass er sagt, also diese Ausdrucksweise, ich habe in Ihrem Podcast gehört, dass Sie ein Thema in Ihrem Garten haben.
Ja, das stimmt. Das
also
ist
man
sehr,
will nicht
das
sagen, die scheißen ihn da in die Hecken, sondern das ist ein Thema.
Das ist diskret.
Ja, und das werde ich jetzt übernehmen. Ich werde jetzt immer nur davon sprechen, Jakob, da haben wir noch ein Thema mit deinem Gehalt und so. Weißt du?
So.
Ja, zu sagen, man hätte ein Thema, ist, finde ich, insgesamt eine gute Sache, ja. Es gibt ein paar Sachen, die ihr mir noch mal kurz erklären müsst, die ich noch klären möchte, damit ich da weiterkomme. Zum Beispiel habe ich einen neuen Trend bemerkt und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt wirklich so neu, dass das einfach Zufall, dass mir das jetzt so häufig passiert ist? Ich habe relativ viel so Sport gemacht in letzter Zeit und war viel joggen und so weiter. Ich habe jetzt mehrmals Leute gesehen, die wahrscheinlich, um ihre Fitness zu steigern, nehme ich an, weil das jetzt so ein, aber ist das jetzt gerade ein Trend und so? Und ich denke mal, dass es nicht so besonders gut ist für den Rücken, die mit Rucksack joggen. Fällt euch das auch auf?
Was?
Leute, die mit Rucksack joggen, die machen haben einen Rucksack auf, dann machen die vermutlich Gewichte.
Habe ich auch schon gesehen,
irgendwelche Sachen rein und dann joggen die mit Rucksack, um wahrscheinlich ihre Leistung zu steigern oder so. Das ist mir aber nie aufgefallen und jetzt fällt es mir vermehrt auf. Und ich finde, es gibt nichts, was dümmer aussieht, als mit einem Rucksack zu joggen. Und wenn du dann hinter dem herrennen musst auf 10 Meter Abstand und man sind wie so zwei so LKWs, die ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben, es dauert ewig, bis die sich überholen. Man guckt also die ganze Zeit auf diesen Rucksack und man wird das Gefühl nicht los, dass das aussieht wie so ein Kind, was zum Bus rennt. Also es sieht nie so aus, als würde und aufs Dixi-Klo, aber es sieht nie so aus, als würde einer Sport machen. Man hat immer das Gefühl, da hat einer was geklaut, der rennt jetzt einfach weg. Es sieht immer aus wie Wegrennen. Es sieht nie aus wie Laufen gehen oder so. Es sieht aus wie Weglaufen. Dann ist das den Leuten bewusst, die sowas machen und fällt nur mir das auf.
Eigentlich wäre es super, wenn du mal schreien würdest, haltet den Dieb oder so.
Halt! Er hat die Juwelen eingesteckt. Kannst du
nicht so an dem Rucksack festhalten und einfach so ein bisschen mitgezogen werden,
die letzten Kilometer? Ja, da fällt man sofort um. Ach, du meinst, wenn man sich so wie mit einem Skateboard hinten an die S-Bahn hängt?
Ja,
könnte ich machen, so in seinem Windschatten so ein bisschen mit. Aber wie, also wie blöd das aussieht.
Oder einfach mal rangehen und fragen, hast du Bio mitgeschrieben?
Ja, aber es ist total komisch aus. Also habt ihr das auch schon gesehen? Das ist jetzt nicht nur zufällig, dass ich da
so
zwei Verrückte gespottet habe, sondern es ist eben so, ne?
Was machen denn eigentlich unsere Cover für Summer Breeze?
Ganz gut. Also es kam super viel.
Ja, es kam wirklich sehr viel.
Also wirklich auch das super viel. Ja, vielen Dank dafür, für das rege Engagement.
Ja.
Ich glaube, man kann ja schon sagen, dass wir uns eins ausgesucht haben. Der Marco ist das. Der hat das gewonnen, das Cover. Und das fanden wir so gut, dass wir das jetzt in unseren Sommerausgaben, die wir nennen Baywatch Berlin Summer Breeze, das werden wir bei Spotify, bei Apple und Co. überall als Werbebanner nehmen, als die Cover, die ihr seht, wenn ihr nach Baywatch Berlin sucht, etc.
Nicer Flex.
Ja, oh Gott, war das peinlich.
Da gab es so ein Video, habe ich heute gesehen, von unsere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, immer noch CDU-Chefin, die irgendwie 75 Jahre CDU, freuen sich da tierisch, dass sie immer noch gibt. Und haben dann da so ein Insta-Video, wie sie da steht und wirklich hölzern wie so eine Schuldirektorin. Also ist ja wirklich, also man hört ja aus so Kreisen, dass privat Angela Merkel sehr lustig sein muss.
Ja.
Ich habe sie noch nie irgendwo getroffen. Ich habe auch noch nie sie irgendwo privat erlebt. Aber man hört von ganz vielen Leuten, dass die wirklich irrsinnig lustig ist. Das, was man sich eben nicht vorstellen kann, weil sie natürlich weiß, wie sowas nach außen hin wirkt. Also lässt sie es und fährt da die Politik der Zurückhaltung. Aber sie kann wohl sehr gut auch Leute nachmachen, die sie scheiße findet. Also irgendwelche Politiker, so irgendwelche, was weiß ich, da ich schätze jetzt mal, weiß nicht, Berlusconi oder Putin oder sonst wen. Irgendwen, mit dem sie zu tun hat, den kann sie sehr gut nachmachen und die muss wirklich richtige Gags drauf haben. Wenn man aber Kramp-Karrenbauer jetzt ja auch in gewisser Weise eine Nachfolgerin, auch wenn sie das ja eigentlich schon wieder abgemeldet hat, aber jetzt ist ihr Corona dazwischen gekommen, ist ja Kramp-Karrenbauer. Und also der kommt irgendwie dieses stockkonservative, extrem langweilige und so, das kommt ja wirklich aus jeder Pore, also unabhängig mal von ihrer Einstellung zu modernen Themen, also wenn man sie so zum Thema Gleichberechtigung befragt oder auch wenn es um die Rechte von Homosexuellen geht oder und so weiter und so fort. Also da gibt es die schlimmsten Einstellungen von ihr und alles wirklich wie vor 50 Jahren. Aber das ist die eine Sache, aber sie tritt ja auch mal beim Karneval dann auf als so eine Putzfrau und macht dann da so biedere Witze über die Latte Macchiato-Trinker in Berlin. So, irgend so ein Ding, was schon vor 100 Jahren durch die Verarschungsmühle durchgelaufen ist, was niemanden mehr interessiert und so. Und dieses Video, da hat sie dann also gesagt, ja, wir sind jetzt hier 75 Jahre CDU und so weiter, hat das so auf normalem Deutsch gesagt und wurde es so in cooler Jugendsprache übersetzt. Das ist ja nicer Flex, wir haben die 75 gerissen und so. Das haben die selber auf den offiziellen, das war jetzt nicht eine dumme Idee von Extra 3, so irgendwie so eine bisschen halbwitzige Comedy-Nummer, sondern das fanden die selber witzig. Irgend so ein Typ aus der...
Oh nein.
Und das war, und dann steht...
Wie CDU damals wahrscheinlich.
Ja. CDU, wo dieser Typ da, wo sie da einen gezwungen haben, sich die Haare dann zu färben und der musste dann in die CSU, ne? So ein CSU-Politiker musste dann da irgendwie so peinliche YouTube-Videos machen und man hat immer das Gefühl, Willi will's wissen, hat Ecstasy genommen. Und das ist so alles so und so ungeil. Also wenn man sich das anguckt, denkt man wirklich, ey, ich möchte nicht, dass sie jetzt gar nicht, also wirklich, ich trenne das jetzt komplett von politischen Positionen. Die sind bei ihr auch furchtbar. Also da kannst du auch den ganzen Abend dich drüber aufregen, wie rückschrittlich das ist. Also gerade zu den Themen, die ich gerade genannt habe. Also das Pride Month ist, das hat die noch nicht mitbekommen. Aber diese Humorlosigkeit, dieses wenige Verständnis dafür, oder wie peinlich das ist. Ich finde, das reicht schon, um zu sagen, nee, komm, nee, so eine jetzt nicht. Die muss schon irgendwie verstehen, in welchem Jahrtausend wir leben. Ja. Und das macht sich ja auch fest an so Referenzen, die sie nicht rafft oder nicht schnallt, wenn man einfach peinlich wird. Das macht die dann ja auch hinter verschlossenen Türen, wenn man es nicht mitkriegt mit irgendwelchen Leuten.
Also siehst du, jetzt hast du dir so rechts und links da eine gewatscht, weil wir gesagt haben, we are the Flex, ne? Nicer Flex.
Ja.
Ja, gut. Na klar, haben, irgendwo kommt daher. Gegen
sie aufgebracht.
Ja, irgendwie war das praktisch, also, Kunden, die das gehört haben, die dachten auch direkt an Kramp-Karrenbauer. Das ist einfach mein persönlicher Algorithmus. Wenn ihr sowas sagt, ploppt sofort Kramp-Karrenbauer auf und das Saarland, zeigt mal den hottesten Drip, den sie so drauf haben.
Mir hat, die Annika hat mir gesagt, wir haben ein Problem mit Baywatch Berlin. In letzter Zeit sind die Folgen so lang. Und deswegen müssen wir da jetzt mal zum Ende kommen.
Ich wollte auch gerade sagen, es ist Karaoke-Abend hier im Hotel. Es ist Karaoke-Abend, Leute. Und ich möchte nur einmal Elton John singen. Deswegen, deswegen.
Hast du den Clubtanz eigentlich schon verpasst?
Den habe ich verpasst. Warte mal, vielleicht kann ich die Tür aufmachen. Hört mal. Oh. Warte mal. Hört mal kurz rein. Ich halte mal das Mikro an.
Ach, das war ja nicht mal gelogen. Lied?
Könnt ihr es erkennen?
I believe I can fly.
Ist das Joko, der da singt?
Ist es? Nee. Warte mal. Ist das I believe I can fly? Das ist ein Duett. Das ist hier gerade ein Duett, was ich hier sehe.
Wo bist du denn?
Mann und Frau. Hört ihr das?
Ja.
Wo bist du im Club Las Piranhas?
Ja.
Ist heute belgische Nacht?
Ja, so ähnlich.
Hat Judy Winter die belgische Nacht ausgerufen im Club Las Piranhas? Aber
wisst ihr, was ich romantisch fände? Wir beenden den Podcast. Und Jakob, und du lässt noch so zwei raus. Minuten, stellst du ja, das Mikro da raus. Wir lassen es einfach so ein bisschen ausklingen.
Oh, dann bestelle ich mir noch ein Bier und höre auch noch ein bisschen zu, weil ich will jetzt auch mitsingen so langsam. Mich juckt jetzt wirklich in der Stimmgabel.
Ja, dann mach das doch. Und okay. Leute, ich muss eins sagen, eins zum Abschluss noch. Klaas, ich will ein Versprechen von dir. Wir machen ja dieses Sommerfolgen, ne?
Ich mache alles, nicht, was du willst, lieber Thomas. Ja.
Gut, habt ihr gehört? Ich habe mir nämlich ein Schlauchboot gekauft mit Elektromotor und ich möchte, dass wir eine Folge aus meinem Schlauchboot aufnehmen. In den kommenden Wochen. Wir schippern also über die
Spree. Passen wir da alle drauf?
Ja, da passen wir alle drauf. Und aha, dann nehmen wir ein Podcast auf, halten hier mal an, trinken da mal einen kleinen Sekt. So, und schippern da über die Spree. Und da mal
kriege ich
wir
denn
da
eine Warnweste?
Was ja, hab ich kriegst du auch eine Warnweste. Ja. Klaas, bist du dabei? Bist du dabei? Sag doch mal ja zum Leben. Ja. Komm auch mal wieder aus der Comfortzone. Begib dich zu uns. Darfst auch in meinen Garten scheißen. Das kriegen wir alles hin.
Ja, da hätten wir ein Thema. Sicher irgendwann.
Da haben wir ein Thema, ey. So, jetzt haben wir ein Thema mit der Musik.
Leute, okay, also macht's gut. Ne? Schön, dass wir uns gehört haben.
Ich hab euch lieb. Alles Liebe, alles Gute.
Ich hab euch auch lieb. Und dir viel Spaß noch in der... wo bist du? In der Türkei? In Alanya oder wo?
Ja, in der Türkei, ja.
Schön, okay.
Aber gut, stell das Mikro auf, Jakob, stell das Mikro auf.
Ja, tschüss, ich hab euch lieb. Ich muss jetzt Bier trinken.
Ja, tschüss, hab dich auch lieb, tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.